Just quiet quickly, please.
Mas в прямом эфире. З Мюнхенської філії «Наука Спорт Київ» в районі Хазенбяги. Представляємо. Big Show від Спорт Радіо 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Еліни Світоліної.
That Elena Svitolina is back. And in a little over an hour and a half, it's 6-2, 6-3 in the final.
Тут стрибають вище за Ярослава Магучих. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. Тут ще більше косметики, ніж в Марини Бех-Романчук. Big Show. Зараз.
Herrschaften, Big Show 685, Sportradio 360. Herrliches Wetter in diesen Herbstferien. Das hat natürlich auch viele unserer Kombattanten dazu getrieben, tatsächlich Ferien zu machen in Bayern. Trotzdem ein pickepackevolles Programm, heute aus Kitzbühel, teilweise im Freien aufgenommen. Wir legen los mit Sven Heiß, der nicht in Kitzbühel ist, sondern in London. Gestern Tottenham gegen Man City gesehen hat. Danach Janis Klimburg von der englischen, also in die deutsche Hauptstadt zu Viel Union Berlin. Danach Uwe Semrau auf der Autobahn und Markus Götzi zum Thema Handball, gefolgt von Stefan de Vos-Heinrich und Eddie Mielke. Sehr lang MotoGP, wo ja eine schwierige Entscheidung auch ansteht, nicht nur sportlicher Natur. Dann ein Formel-1-Segment mit Stefan de Vos-Heinrich, wo es auch traurig wird, weil ein Jahrestag gerade heute am 31. Oktober ansteht. NFL mit Nicolas Martin und Franz Büchner folgt darauf. Dann ja, Baseball World Series, nach 5 Spielen schon vorbei, Axel Goldmann und Tom Heberlein genau darüber. Tom bleibt dann auch noch zum Skisport dabei. Warum Axel das nicht tut, ich weiß es nicht, aber egal, Lukas Zara kommt dazu und hinten raus noch Tennis mit Jörg Almaroth. Das alles in der Big Show 685. Nochmal der sachdienliche Hinweis, unsere Hefte, ich habe noch so viele, dass ich sie verkaufen muss. Und zwar aus den Jahren 2019, 2020 und 2023. Schreibt mir bitte steinpass@sportradio360.de. Super Geschenke, zeitlos schön. Auf geht's. Tut euch, tut mir, tut uns was Gutes. Sportradio 360, so geht's ja also los. Die Big Show 685 mit London, mit Sven Heist von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, good midday, Sven.
Hallo Jens, grüße dich.
Ich glaube, ich zitiere dich richtig, wenn du über dieses Drama, das ich dabei, also dieses sportliche Drama, wohlgemerkt, menschlich gibt's andere Drama, aber dieses sportliche Drama bei Manchester United, das in der Kündigung von Erik ten Hag geendet hat, hast du geschrieben, der längste Abschied der Fußballgeschichte oder die längste Kündigung der Fußball oder die längste Trennung der Fußballgeschichte. So war's, glaube ich, richtig. Warum, Sven, hat es so elendslang dann gedauert? Ist da zu viel Kohle für den Haag im Spiel gewesen? Warum hat sich so lang hingezogen?
Also zuerst mal hat Erik ten Hag vor einem Jahr ja davon profitiert, dass Manchester United sich in einer Übernahmeverhandlung mit Jim Ratcliffe befunden hat. Du wirst dich sicherlich noch erinnern, die Glazers halt nach wie vor den Großteil an den Aktien von Manchester United, aber damals haben sie eben den Minderheitseigentümer Jim Ratcliffe mit hineingenommen. Sprich, damals war eine Situation, wo Ratcliffe für sich beansprucht hat, dass wenn er in diesen Verein sich einkauft, er dann auch die sportliche Führung übernimmt. Sprich, in dieser Zeit war der Verein in gewisser Weise handlungsunfähig, was Erik ten Hag in der Zeit natürlich entgegengekommen ist. Und als Jim Ratcliffe dann im Winter übernommen hat, hat er nachvollziehbarerweise zuerst darauf geachtet, das Management neu aufzustellen. Und es war klar in den vergangenen Jahrzehnten, dass dort das größte Problem liegt. Denn United hat ja etliche Trainer angestellt gehabt und mit keinem hat es so richtig funktioniert. Ratcliffe hat dann gesagt, ich möchte Erik ten Hag eine Chance geben und wirklich überprüfen, ob es tatsächlich am Trainer liegt oder nicht doch einfach am Management. Als Ratcliffe sich dann für ein neues Management entschieden hat, bestand die Problematik, dass die Leute, die er geholt hat, die waren erst ab Juli erlaubt, für United auch tätig zu werden, weil die zuvor in anderen Clubs waren. Da gab es rechtliche Rahmenbedingungen und die hatte United strikt zu erfüllen. Sprich, im vergangenen Saisonende war Radcliffe auf einmal in der Situation, dass eigentlich ein Abschied von Ten Hag unvermeidbar war, aber er selbst diese Verhandlungen führen musste und vor allem auch die Nachfolgersuche, denn das Management konnte nicht eingreifen. In dieser Situation, Jens, hatte ich das Gefühl, dass Radcliffe überfordert war. Der kennt sich natürlich im Sport aus, hat ja auch seine Ineos-Truppe hinter sich, aber das ist dann schon nochmal was anderes, wenn auf einmal ein Eigentümer, der bisher nicht im Fußball so richtig an erster Stelle tätig gewesen ist, auf einmal Gespräche mit Trainern wie Thomas Tuchel führt. Und da hat er für mich keine gute Figur abgegeben. Da war er auch hin und her gerissen, weil auf einmal Manchester United überraschend den Pokal gewonnen hat. Dadurch hat sich die Stimmung gedreht und Radcliffe stand ein bisschen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite war es offensichtlich, dass er sich vom Trainer trennen muss. Auf der anderen Seite, wen soll er holen und wie geht er auch mit der öffentlichen Stimmung um, die damals gedreht hat. Das hat letztlich zu keiner Einigung mit einem neuen Trainer geführt, auch weil die neuen Trainer gespürt haben, dass Radcliffe offenbar sich da nicht ganz sicher ist, was er, in welche Richtung er gehen soll. Dadurch hatte Manchester United auf einmal kaum mehr eine Option, außer mit Ten Hag weiterzumachen. Um diesen Trainer dann einigermaßen zu stützen, hat United seinen Vertrag per Klausel bis 2026 verlängert und ihm im Transferfenster Rückendeckung gegeben. Das hat sich jetzt natürlich im Nachhinein als grober Fehler erwiesen, auch als einer, der voraussehbar war. Den hat jetzt Radcliffe versucht zu korrigieren mit der Entlassung am Montag.
Jetzt hat dieses Team am Ende des Tages doch, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, aber Erich Ten Hag hat ja Spieler geholt, die zu seiner Idee passen. Jetzt entnehme ich diesem verrückten Internet, dass der Nachfolger schon gefunden ist, der aktuelle Coach von Sporting Lissabon, Ruben Amorim. Da gibt's jetzt aber eine, also was man bei uns, glaube ich, Kündigungsfrist nennen würde, habe ich so im Fußball auch noch nicht gehört. Vielleicht ist das gang und gäbe, Sven, gerne dazu was, aber diese Spieler, die Ten Hag geholt hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Ansatz des neuen Coaches 1:1 mit dem übereinstimmt von Ten Hag. Das heißt, da ist ja schon wieder jetzt hier ein Ungleichgewicht zwischen dem, was der Trainer möchte und dem, was die Spieler hergeben. Isn't it?
Naja, Jens, ganz banal gefragt, für welchen Ansatz steht eigentlich Ten Hag? Das ist die Frage, die ich ihm persönlich gerne mal stellen würde. Vielleicht kannst du sie mit beantworten.
Wenn
du
sagst, Gottes
Ten Hag hat die Spieler nach einem bestimmten Credo ausgesucht, nach welchem Credo denn?
Tja, ich kann das die bis große heute Frage. Nicht erkennen.
Okay. Als er gekommen ist, bin ich davon ausgegangen, dass er versucht, einen ähnlichen Fußball zu spielen wie bei Ajax Amsterdam, der damals sehr auf Ballbesitz getrimmt war, so wie natürlich der ganze Club auch ausgerichtet ist. Diese Illusion hat Ten Hag dem Verein sehr schnell genommen, indem er gesagt hat, also so wie bei Ajax Amsterdam, kann er mit Manchester United auf keinen Fall spielen. Ihm schwand vor, aus Manchester United die beste Umschaltmannschaft der Welt zu machen. Dieses Vorhaben, bei allem Respekt, lieber Erik Ten Hag, das ist krachend gescheitert. Das kann ich bis heute nicht erkennen, dass United nur ansatzweise eine Umschaltmannschaft wäre, wie man das vielleicht bei Liverpool zeitweise behaupten konnte. In dieser Sommerpause hatte ich dann das Gefühl, dass er Spieler geholt hat, die doch mehr vielleicht dem Ajax-Stil ähnlich waren, wenn wir uns an De Ligt und Mashraoui erinnern. Aber ich war vor einer Woche beim Europa-League-Spiel zwischen Fenerbahce Istanbul und Manchester United im Stadion. Ballbesitzfußball hat da nur ein Team gespielt und das war Fenerbahce. Und die waren trainiert von Jose Mourinho. Also das, was Manchester United da abgeliefert hat, das war weder Umschaltfußball noch Ballbesitz. Insofern, ich weiß es bis heute nicht, in welche Richtung Ten Hag mit diesem Kader eigentlich gehen wollte. Insofern ist das jetzt eine Ansammlung von Spielern, die er irgendwie über die vergangenen Jahre hinweg im Fußball kennengelernt hat. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem des Clubs, dass sich tatsächlich die Frage stellt, wie man diese Spieler vernünftig so einbauen kann, dass man damit in Zukunft Erfolg hat. In England wird gewitzelt, dass Ten Hag in den vergangenen Jahren rund eine 750 Millionen ausgegeben hat und ungefähr dieselbe Summe in Zukunft notwendig wird müssen, um diesen Kader wieder auf Vordermann zu kriegen.
Ja, und man sieht ja, glaube ich, schon am Beispiel Arsenal zum Beispiel, würde ich mal sagen, wie lang es eigentlich dauert, dass du knapp dran bist und dann aber doch nicht die Premier League gewinnst. Das kann in diesem Jahr ja wieder so sein, dass sie es nicht gewinnen, trotzdem sind sie nah dran. Und nach dem, was ich von Manchester United, ich habe natürlich viel, viel weniger gesehen, als du gesehen habe, diese Mannschaft, so wie sie die letzten der 1,5 Jahre oder wahrscheinlich sogar länger gespielt hat, aber zumindest in der Ten Hag-Zeit, die sind nicht knapp dran, selbst wenn sie hier und da einen Titel gewonnen haben, Sven, oder?
Naja, was heißt knapp dran? Manchester United ist, glaube ich, Tabellen 14., wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe.
Ja, jetzt, ja.
Ich glaube, ich habe geschrieben am Montag, also auch ein Rekordmeister darf absteigen und kann absteigen, wenn sie nicht aufpassen. Soweit wird es jetzt nicht kommen, aber daran kannst du erkennen, wie weit sie davon entfernt sind, um die Meisterschaft mitzuspielen. Aus meiner Sicht geht es ja erstmal darum, Stabilität in diesem Club zu bekommen und mal wieder eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der vielleicht es möglich ist, um die internationalen Plätze seriös mitspielen zu können in den nächsten Jahren. In der vergangenen Saison haben sie die Europa League verpasst, wenn sie nicht am Ende noch den FA Cup gewonnen hätten. Also wenn du dir die Konkurrenz auch anschaust, du hast notorisch die große Mannschaft mit Manchester City, mit Liverpool, mit Arsenal, mit Chelsea, dazu kommt Aston Villa auf, dazu kommt Brighton auf, dann hast du auch Clubs wie Newcastle oder Crystal Palace, West Ham United, die ambitioniert sind. Also die Situation ist nicht mehr so gesetzt für Manchester United wie vielleicht vor einem Jahrzehnt, dass man sagt, da gibt es irgendwie 3-4 Konkurrenten und man schafft es einfach mal per se unter die Top 4. Die werden sich richtig strecken müssen in Zukunft. Und es kommt dann tatsächlich darauf an, wie dann der neue Trainer zusammen mit dem Management den Kader in Zukunft aufstellt. Das, was sie zumindest unter Ten Hag versucht haben, ist vermehrt auf junge Spieler zu setzen. Ich glaube, im vergangenen Sommer war der älteste Mashraoui mit 26 Jahren und das könnte dann die Richtung vorgeben, wie sie es in Zukunft angehen. Vielleicht auch mal mehr wieder eigene Spieler aus der Akademie einzubauen. Fakt ist aus meiner Sicht, so wie sie in den vergangenen Jahren sich präsentiert haben mit diesen Unsummen, die sie an Ablösen und Spielergehältern gezahlt haben, werden sie auf Dauer keinen Erfolg haben.
Jetzt hast du den Namen Thomas Tuchel erwähnt, mit dem Jim Ratcliffe wahrscheinlich auch verhandelt hat oder vielleicht ist das auch bestätigt, aber Thomas Tuchel ist, und wir haben seitdem nicht mehr gesprochen, Sven, ist seit ein paar Wochen bestätigt, ab kommenden Jahr der Chef der Three Lions. Ich sag, überragend, fast garantiert, dass er zu einer WM fährt. Natürlich muss er sich zuerst qualifizieren, aber mit diesem Team sollte das möglich sein. Aber nur jetzt rein hypothetisch, wäre für Thomas Tuchel dieser Manchester United-Job eventuell sogar noch attraktiver gewesen, weil es eben ja auch eine ikonische Mannschaft ist, weil es ein Day-to-Day-Job ist? Oder glaubst du, dass Thomas Tuchel mit seinem jetzigen, und ich finde wirklich, es ist ein wunderbarer Job, diese Möglichkeit mit England zur WM zu fahren, grandios, aber was, wenn er sich hätte aussuchen können, was wäre der bessere Job gewesen?
Die englische Nationalmannschaft mittlerweile, Jens, das muss man so bitter aus Sicht von Manchester United festhalten. Ich glaube, dass der Job bei Manchester United in den vergangenen Monaten noch unattraktiver geworden ist, als er davor war. Denn die Qualität der Mannschaft gibt es nicht her. Wenn du jetzt überlegst, dass Thomas Tuchel zu Manchester United gegangen wäre, wie viele Jahre würde er benötigen, um aus dieser Mannschaft eine Mannschaft zu formen, die tatsächlich um die Meisterschaft mitspielen kann? Ich glaube nicht, dass Thomas Tuchel die Geduld hat, da 2-3 Jahre, vielleicht sogar 4 Jahre zu investieren, um dann eventuell den Titel gewinnen zu können. Ich habe zuletzt den Eindruck gehabt, dass es ihm nicht schnell genug gehen kann und auch nachvollziehbarerweise auf sein Standing umgemünzt, Titel zu gewinnen. Mit Manchester United kann er das realistisch nicht tun. Das, was attraktiv an diesem Verein ist, dass man natürlich der erste Trainer seit Alex Ferguson wäre, der wieder die Meisterschaft mitgewinnt und dieser Verein natürlich eine absolute Weltmarke im Weltfußball darstellt. Aber du wirst sehr viel investieren müssen, um eine Chance haben, dort wieder hinzukommen. Mit der englischen Nationalmannschaft, das hast du eben vorweggenommen, hast du eine realistische Chance, die WM 2026 zu gewinnen. Das ist der große Unterschied. Ich glaube, dass es für Tuchel vor einiger Zeit attraktiver gewesen wäre, zu Manchester United zu gehen, weil er dort vielleicht dann noch hätte zum Beispiel im Sommer anderen Einfluss auf die Mannschaft nehmen können, als das jetzt momentan der Fall ist. Insofern habe ich das für nachvollziehbar gehalten aus seiner Sicht, dass er der FA seine Zusage gegeben hat.
So, gehen wir eins weiter von Manchester United, nicht weit auf die andere Stadtseite zu Manchester City, die zum einen Rodri sehr, sehr lang vorgeben müssen, zu Rodri gleich mehr, aber auch sonst große Verletzungsprobleme haben. Okay, kennen wir natürlich von anderen Mannschaften auch. Aber wie ist denn der Job von Pep Guardiola in diesem Jahr zu bewerten, dass Man City eben trotz dieser Probleme ja fast in gewohnter Stärke spielt oder zumindest die gewohnten Ergebnisse einfährt?
noch fahren sie die gewohnten Ergebnisse ein. Also gestern Abend nicht, wenn ich mich richtig erinnere.
Oh ja,
Also wenn du Manchester City kennst, dann hätten sie auch gern diesen League Cup mitgenommen, auch wenn es vielleicht der vermeintlich uninteressanteste Titel in dieser Saison ist. Er hat nur noch 13 Spieler zur Verfügung. Und ich glaube auch, Pep Guardiola benötigt zumindest mal 11, um einigermaßen adäquat Fußball zu spielen. Insofern, diese Problematik, die besteht. Und es wird spannend sein, wie Manchester City die löst. Denn sicherlich haben sie eine enorme Substanz einfach im Kader grundsätzlich. Und selbst wenn ihnen viele Spieler fehlen, dann haben sie natürlich auch eine Jugendakademie dahinter, wo der ein oder andere 17- und 18-Jährige durchaus das Talent hat, von einem, der vielleicht schon mehrere Jahre dabei ist. Insofern muss man sich um Manchester City sicherlich keine Sorgen machen, aber dass ihnen momentan so viele Spieler wegbrechen und auch auf einmal und dass darunter auch Kaliber sind wie Rodri und Kevin De Bruyne, das macht es nicht einfacher. Und dass Pep Guardiola gestern 5-mal wechselt, aber bei diesem Wechsel nicht Erling Haaland dabei ist, sondern 90 Minuten auf der Bank sitzt, obwohl Haaland sicherlich gern gespielt hätte, das zeigt, dass er sehr wohl darauf achten muss, dass sich nicht noch mehr verletzen. Und den Haaland, den kann er sich nicht leisten, dass der auch noch ausfällt. Dann haben sie ein massives Problem. Denn momentan schießt sie Erling Haaland durch die Saison. Der hat im Sommer frei gehabt, keine EM mit Norwegen gespielt, kam fit zurück, absolut austrainiert. Und er ist aus meiner Sicht momentan die Basis dafür, dass Manchester City nach wie vor an der Tabellenspitze der Premier League steht. Aber die Herausforderungen, die kommen in den nächsten Wochen. Und die wird auch City aus meiner Sicht nur bestehen können, wenn einige von ihren verletzten Spielern bald wieder zurückkommen.
So, Haaland und Rodri kommen gleich auf Wiedervorlage. Aber eine Frage dann doch noch zu gestern Abend, wenn du bei den Hotspur im Stadion warst. Timo Werner schießt mal wieder ein Tor. Wo steht denn Timo Werner in seiner Karriere jetzt gerade? Ambitionierter Einwechselspieler oder Ergänzungsspieler, wie es so schön heißt? Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich habe fast geschreckt, als ich gesehen habe, der hat mal wieder ein Tor geschossen.
Weißt du, was die Tragik dabei ist an dem Tor von Timo Werner gestern? Dass du dich eigentlich freuen müsstest, dass er endlich mal wieder ein Tor erzielt hat. Aber um ehrlich zu sein, Jens, er hätte 2, vielleicht sogar 3 Tore schießen müssen bei den Chancen, die er noch hatte. Das ist ein bisschen die Ironie der Partie gestern. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Timo Werner hat getroffen und ich habe mich sehr für ihn gefreut, weil er das verdient hat. Und wenn du ihm zuschaust, die Explosivität, die er mitbringt, die ist einfach enorm. Wie er da den gegnerischen Spielern wegläuft, das kann man nicht genug sehen. Teilweise ist er mit Ball schneller als die Konkurrenz, wie er die da überholt gestern auf seiner linken Seite. Das ist schon echt stark. Ihm fehlt halt einfach ein bisschen das Fortun, auch die Ruhe dann vor dem Tor. Vielleicht ist es auch eine Frage der Technik, das muss man dann ehrlich sagen. Vielleicht hat er diese Abschlussqualität auch nicht wie andere Stürmer auf diesem Niveau. Aber ihm persönlich hat das gut getan. Und vor allem, du weißt, in England ist man ja auch immer sehr schnell dabei, sich dann ein bisschen über diese Spieler zu erheben, wenn sie dann klare Torchancen versemmeln. Insofern, das war für alle Beteiligten extrem wichtig, dass das gestern so gelaufen ist. Und ganz ehrlich, es bietet Tottenham Hotspur eine realistische Chance, in dieser Saison einen Titel zu gewinnen. Sie sind im Viertelfinale des League Cup. Der Weg nach vorn ist nicht mehr weit. Im Viertelfinale gibt es ein Heimspiel gegen Manchester United. Das können sie gewinnen. Insofern, der Erfolg gestern war Postecoglou, dem Trainer, sehr wichtig. Und ich glaube, er weiß, warum er da mehr oder weniger seine beste Mannschaft dessen aufgestellt hat.
Okay. So, jetzt müssen wir ein Thema noch ganz kurz anreißen. Ich bin froh, dass Lionel Messi in diesem Jahr den Ballon d'Or nicht gewonnen hat. Ich bin mir sicher, er war im erweiterten Kreis, mal wieder, einfach aus Gewohnheit. Aber es ist eben Rodri geworden. Und es ist doch so, nach meiner Erinnerung, Sven, dass in Jahren, wo große Kontinentalmeisterschaften stattfinden, in der Regel ein Spieler einer Mannschaft, die eben bei der Euro gut abschneidet, im Zweifel diese sogar gewinnt, bessere Chancen hat als ein Spieler, dessen Nationalteam eben nicht die Copa America gewinnt und der zwar die Champions League gewinnt, sicherlich ein herausragend guter Spieler ist. Aber ich verstehe die ganze, erstens mal, erste Frage an dich, was gibst du auf diese Auszeichnung? Und zweite Frage, was hältst du von diesem Boykott von Real Madrid, weil Vini Junior eben nicht den Ballon d'Or gewonnen hat?
Was halte ich von dieser Auszeichnung? Es ist halt eine weitere, richtig. Und es gibt es halt nochmal, ich glaube, es ist viel diskutiert, ob es jetzt im Mannschaftssport auch einzelne Auszeichnungen geben sollte. sagen wir es mal so, die Spieler, die diesen Ballon d'Or gewinnen jedes Jahr, habe ich das Gefühl, die nehmen ihn gerne. Die tendieren nicht dazu, ihn zurückzugeben. Insofern scheint dieser Preis eine Bedeutung für die Fußballer zu haben und vor allem auch, wenn du dir die Rede von Rodri anhörst, eine sehr, sehr berührende auch. Insofern offensichtlich ist was dran und dann soll es diesen Preis geben, dass du allen Fußballern da niemals gerecht werden wirst. Ich glaube, das hat diese Wahl besser gezeigt als alle anderen. Denn du findest für viele Spieler verschiedene Argumente. Ich kann der Wahl von Rodri sehr wohl etwas abgewinnen, weil ich ihn auch ein bisschen als Stellvertreter aller Mittelfeldspieler sehe, die diese Auszeichnung nicht erhalten haben und vielleicht auch als Stellvertreter aller Abwehrspieler, die diese Auszeichnung zuletzt nicht erhalten haben. Ich glaube, der letzte Defensivspieler war Fabio Cannavaro 2006. So, das ist eine lange Zeit. Du gehst normalerweise immer auf Tore und Tricks und deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass auch andere Spielertypen gewürdigt werden. Und Rodri hat es wirklich verdient. Du musst dir das mal nochmal angucken. Das waren 74 ungeschlagene Spiele von Manchester City mit ihm auf dem Platz. So, das alleine ist ja fast schon ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde wert. Insofern, diese Auszeichnung ist absolut verdient. Das, was Real Madrid dort gemacht hat, das tut mir vor allem aus einer Sicht weh. Und zwar, weil sie Rodri die Aufmerksamkeit genommen haben. Und das, finde ich, das gehört sich am allerwenigsten. Also wir können immer darüber diskutieren, ob jetzt Rodri oder Vinicius das gewinnen kann. Aber dass es Rodri gewinnt, ist ja nicht unverdient. Und ihm dann ein bisschen diese Aufmerksamkeit zu nehmen, indem sich an dem Tag seiner Auszeichnung alles eigentlich nur noch auf Real Madrid und Vinicius Junior und deren Abwesenheit fokussiert, das fand ich extrem schade. Und umgekehrt kannst du davon ausgehen, dass Vinicius Junior die Trophäe gewonnen hätte. Rodri wäre da gewesen. Und zwar in der ersten Reihe. Und das, glaube ich, sagt einiges über Rodri aus und im Umkehrschluss dann leider auch über Real Madrid momentan.
Ja, das ist nicht ganz fair, nicht ganz fein. Das ist einfach ein unschönes Bild, das da entstanden ist. Javier Cáceres hat dann der SZ, glaube ich, hier geschrieben, peinlich, peinlicher Real Madrid. Und das ist auch ein bisschen, ja, es ist einfach schwach. Schwach ist, glaube ich.
Ja, Javier hat eine Seite geschrieben, er hat einen Kommentar geschrieben und einen Text. Das kann ich jedem empfehlen, sich genau das durchzulesen. Weil du mir das zusammengefasst hast, das ist brillant, von Anfang bis Ende. Brillant.
So, apropos, wie wird dein Wochenende aussehen, mein lieber Sven? In welchen Stadien wirst du unterwegs sein an diesem Wochenende?
Naja, du willst doch auch in deiner Show mal ein bisschen eine Klammer haben, oder? Und wenn du jetzt mit Manchester United reingehst, dann müsst du wahrscheinlich auch mit Manchester United aufhören.
Ja, dann muss ich rausgehen, natürlich, selbstverständlich, ja.
So, siehst du, also dann Sonntagabend Manchester United gegen Chelsea, 17:30 Uhr deutscher Zeit, kann man sich angucken.
Wird man sich angucken. Jetzt muss ich nur überlegen, ob wir dieses Gewehr, welches Gewehr, das im Zimmer hängt, muss dann noch abgeschossen werden. Der alte, da gibt's ja diese Faustregel für jedes Drama. Wenn ein Gewehr zu sehen ist, dann muss es auch irgendwann mal abgeschossen werden. Ich überlege, ob wir das auch geschafft haben. Aber bis ich da zum Ergebnis komme, bedanke ich mich herzlich bei Sven Heist in London. Wir machen eine ganz kurze Pause und gehen dann von der englischen in die deutsche Hauptstadt, nämlich nach Berlin.
Hey, this is Dennis Jenner and you're listening to Sport Radio 360.
Big Show 685. Weiter geht's mit dem Fußball und wir schalten nach Berlin, dort wo alle hinwollen, zu Janis Klimburg vom Kicker. Guten Morgen, Janis.
Ja, guten Morgen, grüß dich.
Ich habe vor ein paar Tagen, ich weiß nicht wo, vielleicht auch im Kicker, vielleicht in der Süddeutschen gelesen, dass Union Berlin wieder Urs Fischer Fußball spielt und mich dünkt, dass das positiv gemeint war. Ist das auch deine Einschätzung? Und wenn ja, ist dieser Fußball wieder das 1 zu 0 in der 72. Minute, das dann souverän bis zum Ende verteidigt wird?
Ja, das hast du wahrscheinlich bei uns beim Kicker und ich glaube auch in der Süddeutschen gelesen. Den Artikel habe ich mir auch zugute geführt. Ja, man kann schon sagen, es ist wieder mehr der Urs Fischer Fußball, weil man defensiv einfach wieder stabiler steht, kompakter steht, aber mit leichten Veränderungen, muss man ehrlich sagen. Unter Bo Svensson ist es so, dass die Mannschaft phasenweise auch mal höher presst. den Gegner früher attackiert, um einfach einen kürzeren Weg zum gegnerischen Tor zu haben. Denn das war ja in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder das Manko, dass man gegen tiefstehende Gegner, wenn man selbst den Ball hatte, keine Chancen erspielt hat. Und daher ist es eigentlich das typische US-Fischer-Spiel, wenn man durch eine Standardsituation oder durch einen Konter, wie du gesagt hast, in der 72. Minute in Führung geht und das 1-0 dann über die Zeit mauert sozusagen. Aber das ist gestern eben nicht der Fall gewesen.
Ja, also gestern darf man von einem Freak-Tor sprechen. Es war ein schönes Tor, das Bielefeld geschossen hat, das erste. Das wird aber, vermute ich, Union Berlin nicht aus der Spur schmeißen. Natürlich traurig, gerade als Berliner Verein so früh rauszugehen. Aber wie sehr wird das Wochenende auch beeinflussen? Es kommt ja ein relativ einfaches Spiel bei den Bayern auf Union zu.
Ja, genau. Ich glaube, das ist wie ein Zahnarztbesuch, haben ja schon einige Trainer gesagt. Einmal im Jahr muss man hin, tut weh, aber dann geht's auch weiter. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass man jetzt eben gegen Bayern spielt, wo man wahrscheinlich, sage ich mal, zu 90% zumindest nicht gewonnen hätte. Und jetzt dieses 0-2, ja, es wird interessant zu sehen sein, wie das jetzt einen aus der Bahn wirft oder ob die das einfach so abschütteln können, weil Spieler und Verantwortliche waren logischerweise mächtig angefressen. Du machst eigentlich kein so schlechtes Spiel, verschläfst eben die Anfangsphase, leistest dir da zu viele Fehler, wie eben beim 1-0, beim katastrophalen Fehlpass von Andreas Schäfer. Dann läufst du an, betreibst Chancenbucher und Arminia macht dann mit der dritten Chance quasi das zweite Tor. Sind dann aber auch total verdient eine Runde weiter, muss man dann auch so resümieren. Aber ja, das ist jetzt die Frage, wie Union darauf reagieren wird. Und das glaube ich nicht am Samstag, sondern vielmehr auch die Woche danach, wo es am Freitag zu Hause gegen Freiburg geht.
Spielt denn die Mannschaft so? Ich glaube, du warst ja auch wieder im Trainingslager dabei. Wenn du sagst, Bo Svensson lässt ab und zu hochpressen. Er ist ja eigentlich jemand, der, obwohl er nie bei Leipzig war, aber irgendwie schon aus dieser Schule auch kommt. Spielt Union jetzt so, wie du das im Sommer erahnen konntest?
Jein. Also Bo Svensson hat ja schon ein paar Gene mitbekommen. Er war ja beim FC Liefering. Das ist ja quasi mit der Partnerverein vom RB Kosmos. Die sind da ja mit drin. Deswegen hat er schon so ein bisschen mitbekommen, glaube ich, in den 1-2 Jahren, die er da war. Es ist nicht ganz der Fußball, den man im Trainingslager in der Vorbereitung gesehen hat, weil in den Testspielen war es noch so, ich erinnere mich an ein 4-4 gegen Glasgow Rangers, komplett wildes Spiel, wo Union eigentlich über 90 Minuten hochgepresst hat, aber hinten auch eben dann total anfällig war, weil dann eben auch die Schnelligkeit fehlt, wenn Union selber hochsteht und die Bälle in die Tiefe kommen, dann haben sie schon Probleme. Jetzt ist es eher ein bisschen angepasst, dass man phasenweise, gerade beim Abstoß steht man extrem hoch und immer Situationen, wenn der Gegner vor allen Dingen auf die Außenverteidiger spielt, kommen immer diese Pressing-Momente. Aber es ist jetzt nicht so extrem wie eben in der Vorbereitung. Da haben die Trainer auch gelernt und wahrscheinlich gemerkt, nee, so geht's auch nicht mit der Mannschaft oder zumindest noch nicht. Und anscheinend sieht man ja Platz 4 in der Bundesliga aktuell, dass man da die richtigen Kniffe gezogen hat, auf jeden Fall.
Und ist das das ist Platz 4 in der Bundesliga. Ihr habt ja im letzten Jahr, oder Union Berlin hat ja im letzten Jahr die Erfahrung gemacht mit der Champions League. Aber wenn man mal so schaut, es ist ja nicht alles super gelaufen, oder sehe ich da was falsch jetzt gegen Frankfurt, dieses Spiel mit einer wieder mal sehr unglücklichen Schiedsrichterentscheidung und dann das Spiel in Gladbach, wo plötzlich. Und das kommt gleich in der nächsten Frage. Aber ist das ein glücklicher vierter Platz oder ist es eigentlich ein absolut verdienter vierter Platz, weil er doch ein, zwei Dinge auch eigentlich gar nicht in Richtung von Union Berlin gelaufen sind?
Das ist auch so ein Mittelding. Glücklich würde ich nicht sagen, weil sie es schon durch ihre Spielweise und durch ihre Leistung verdient haben, oben zu stehen, zumindest im oberen Drittel, in der oberen Tabellenhälfte. Aber ganz verdient kann man eben, glaube ich, auch nicht sagen. Wenn man sich die Gegner anschaut, es war Mainz am ersten Spieltag, wo sie auch hätten verlieren können. Dann hatte man beide Aufsteiger. Die Spiele musst du dann eben auch gewinnen. Du hattest Hoffenheim zu einer absoluten Krisenzeit. Natürlich, du hast einen Punkt aus Leipzig mitgenommen mit einer defensiv sehr guten Leistung. Du hast gegen Dortmund gewonnen mit einer richtig guten ersten Halbzeit. Von daher, jetzt wird es spannend zu sehen sein, würde ich mal behaupten, wie die Spiele nach Bayern laufen. Du hast noch Freiburg, du hast dann noch Bochum, du hast Wolfsburg. Da wird es, glaube ich, ja, interessant sein, wie Union dann reagiert und wo sie vor allen Dingen dann nach der Hinrunde stehen. Wenn sie dann immer noch auf dem vierten Platz stehen, dann muss man sagen, ist es auf jeden Fall verdient. Aber ab der Zeit würde ich sagen, ist es ein bisschen glücklich.
Okay.
Ohne die Leistung
spielen zu wollen. Ja, um Gottes Willen will er keinen. Es sind noch nur 9 geschossene Tore, dafür haben sie halt auch nur 5 bekommen. Ein bisschen Big Picture Frage, dann wieder zurück zu Union, aber ich weiß nicht, ob es Bo Svensson oder Horst Held waren, die diese Willkür im Grunde genommen bei der Nachspielzeit beklagt haben. Ja, beim einen Spiel gibt's 8 Minuten Nachspielzeit, keiner weiß warum. Mhm. Beim nächsten Spiel gibt es Grund genug, 8 Minuten nachspielen zu lassen, da waren es aber nur 4 Minuten. Jetzt nur Big Picture. Du als Fußballfan, mein Vorschlag ist folgender. Immer wenn der VAR eingesetzt wird, bei jeder Auswechslung und bei jeder Verletzungsunterbrechung, wird die Zeit angehalten. Was sagst du? Janis?
Ja, finde ich gut als Fußballfan, muss ich sagen. Weil auf der einen Seite hat Union recht. In Gladbach gibt's ja 8 Minuten waren es, glaube ich. Kann ich dann nicht verstehen. Das war dann doch schon zu lang. Da hat es auch 5, glaube ich, getan. Ist dann unglücklich, dass das Tor natürlich so spät fehlt. Ich meine, sie müssen es trotzdem verteidigen. Ist keine Ausrede dafür, sind wir ehrlich. Auf der anderen Seite, relativ kurze Nachspielzeit, dann verhältnismäßig passt das eben dann nicht zusammen, würde ich behaupten. Das ist dann ein bisschen schwierig. Die andere Sache ist, was ja auch ein Aufreger war, muss man sagen, knappe Abseitstor, wo Christopher Trimmel mit der Hacke Millimeter im Abseits stand, worüber sich vor allen Dingen Sportchef Horst Held so echauffiert hat. Das ist halt eine Sache, ja gut, Abseits ist Abseits. Ob es jetzt 15 Meter sind, ob es jetzt 1 Millimeter ist, verstehe ich. Der Fuß groß, vor allen Dingen über die Technologie, die in anderen Ländern schon weiter, wenn ich mich in Spanien, ist es dann schon halbautomatisch, dass das so erkannt wird. In Deutschland im Keller muss man ja die Linie sehr genau ziehen, glaube ich. Das verstehe ich dann auch, aber im Endeffekt ist Abseits, egal, ob es jetzt eine halbe Hacke ist oder ein ganzer Fuß. Also ja, aber mit dem VAR, wie du es gesagt hast, fände ich auf jeden Fall besser die Lösung, ja.
Ja, und aber auch das ist, ich meine, ja, die Linie muss man ziehen, aber dieser Zeitpunkt des Abspiels, wenn es so knapp ist, wie bei Christopher Trimmel, du findest dann immer einen Frame, glaube ich, wo du sagst, okay, das Abspiel ist dann doch ein bisschen später erfolgt, da war er nicht mehr im Abseits. Ich bin auch dafür, dass alles so gerecht als möglich ist, aber es ist halt dann die letzte Willkür werden wir, außer meinetwegen beim Chipball. Okay, der kann, glaube ich, wirklich zu 100% anzeigen, dass der Ball im Tor war oder nicht. Ansonsten halte ich das immer noch für schwierig.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also es ist ärgerlich auch und es ist schwierig, das kann ich verstehen und die Technologie ist woanders schon besser. Aber im Endeffekt glaube ich auch, diejenigen, die im Keller sitzen, die geben sich schon die größte Mühe, müssen sich ja natürlich auch, dass zu dem Zeitpunkt, wenn der Ball abgespielt wird, dass sie da auch die Linie ziehen. Und ich für meinen Teil vertraue denen da jetzt mal, dass es auf jeden Fall richtig gezogen wurde und die haben es ja auch wirklich mehrere Minuten lang überprüft. Ich denke, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Aber na klar, es sind irgendwie beide Seiten, die man verstehen kann, dass es dann ärgerlich ist. Auf der anderen Seite, wenn wir wieder zum Spiel kommen, die gelb-rote Karte ist halt ein absoluter Witz, weil Thiaté vorher selber gefoult wird. Ich glaube, das weiß auch jeder jetzt im Nachhinein, dass das keine gelb-rote war. Aber ja, auch mit dem VAR sieht man ja, haben wir solche Entscheidungen. Also ich glaube, das wird uns auch ein Leben lang begleiten, sind wir ehrlich. Dass man es allen recht machen kann, das wird sich geben. Das war es ohne VAR nicht und das ist es jetzt mit VAR auch nicht.
Klar, also das waren irgendwie, vor 10 Jahren hätte keiner gedacht, dass es sowas gibt wie VAR. Jetzt lassen wir ihn uns verfeinern. Du hast Horst Held schon angesprochen, ich glaube ich auch. Horst Held, vor vielen, vielen Jahren war er sogar hier zu Gast bei Sportradio 360. Da war er noch bei Schalke, meine ich. Und Horst Held ist natürlich, er war in Graz, bei Sturm Graz. Da wächst er mir schon mal ans Herz. Er hat mit Toni Polster in Köln gespielt. Wie ist er denn so? Ich meine, passt er als Typ zu dem, was Union Berlin gerne sein möchte? Hat immer noch, also in meiner Wahrnehmung zumindest, schon in erster Linie auch einen Kultclub.
Ja, würde ich sagen, dass er an sich von der Person her auf jeden Fall passt. Er steht nicht ganz so gerne in der Öffentlichkeit, habe ich das Gefühl, dass er sich ein bisschen mehr zurückzieht. Auch bei uns Journalisten redet er eher wenig. Aber an sich macht er da einen guten Eindruck, als ob er da reinpasst. Und ich habe das Gefühl, allein von der Pressetribüne aus, dass er jetzt auch mehr aus sich rauskommt bei den Spielen, sitzt er auch unten an der Seitenlinie, genau wie Oliver Runert das vorher gemacht hat. Da merkt man schon, dass er mitgeht, mitfiebert, irgendwie die Emotionen auch mitträgt, die auch Union Berlin dann als speziellen Verein ausmachen.
So, jetzt die deutschen Hörer mussten kurz weghören, aber jetzt kommt eine spezifisch österreichische Frage. Leopold Querfeld ist nach Berlin gegangen. Er hat bei der Europameisterschaft ein paar Minuten gespielt. Er ist noch ein sehr, sehr junger Kerl. Machen wir uns da nichts vor. Ich weiß nicht, ist er schon angekommen? Die deutsche Bundesliga ist dann doch eine komplett andere Herausforderung. Er ist 20 Jahre erst alt, eine komplett andere Herausforderung, als wenn er mit Rapid meinetwegen nach Altach fährt.
Ja, absolut. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen, ohne die österreichische Liga da klein zu reden. Aber das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und ich hatte im Trainingslager, ist er ja dann dazugestoßen, hatte ich einen ganz positiven Eindruck. Erstmal als Junge, total nett, sympathisch, total offen auch zu uns gewesen. Hat alle gefragt, in welchem Medium wir denn sind, hat uns die Hand gegeben. Das ist auch nicht selbstverständlich bei den Fußballern. Also total nett. Hat Anlagen, gerade in den Luftduellen ist er echt sehr präsent, gewinnt fast jedes Kopfballduell. Muss sich noch ein bisschen beim Aufbauspiel steigern, wie ich finde. Die Präzision ist da noch nicht bei jedem Pass gegeben, gerade bei den Diagonalbällen. Aber er hat es eben einfach schwer. Das ist der große Punkt, glaube ich. Weil Diogo Leite, Kevin Vogt und Danilo Duki als Dreierkette sind da seit der letzten Winterpause jetzt extrem eingespielt. Performen jetzt, nehmen wir gestern mal raus, performen richtig gut diese Saison, leisten sich wenig Fehler eigentlich in der Bundesliga. Ja, und man weiß ja, als Innenverteidiger ist es dann auch schwierig, da reinzukommen, weil das wechselt man dann nicht so oft. Und du wechselst auch nicht einen Innenverteidiger in der 80. Minute aus, wenn er jetzt nicht unbedingt verletzt ist oder vielleicht eine gelbe Karte hat oder so. Ich glaube, er hat ein, zwei Mal reingeschnuppert. Aber ich glaube, er ist sehr jung, wie du gesagt hast, und seine Zeit wird dann auch kommen. Das war, glaube ich, vor allen Dingen ein Transfer für die Zukunft.
Eine Frage noch zu einem Neuzugang, der mir im vergangenen Jahr beim Hamburger Sportverein sehr gut gefallen hat, Laszlo Benes. Ein Tor bis jetzt geschossen, ist das im Rahmen? Ich meine, Union schießt einfach nicht viele Tore. Ist es Benes im Rahmen bis jetzt oder hätte man sich von ihm doch ein bisschen mehr erwarten dürfen?
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass er sich einfach ja auch nicht so oft beweisen darf. Es ist zwar nicht so extrem wie bei Leo Querfeld, aber bei Benes ist eher das Problem, dass seine Position im System von Bo Svensson nicht vorhanden ist. Benes ist für mich ein klassischer Zehner, oder vielleicht auch im 4-3-3 wie beim HSV der offensive Achter. Und das hast du ja bei Union nicht. Die spielen zumeist nur mit zwei zentralen Mittelfeldspielern, mit zwei hängenden Spitzen. Er hat dann mal als hängende Spitze gespielt, im Pokal, erinnere ich mich, in Greifswald. Ist in Mainz reingekommen, wo er auch das Tor gemacht hat. Er ist schon wichtig für Union und Union braucht auch so einen Spieler. Aber ja, leider passt er nicht in das System von Bo Svensson rein, gerade auch mit dem frühen Attackieren, mit dem hohen Pressing, weil Benes eben nicht der schnellste Spieler ist, passt das meiner Meinung nach leider noch nicht ganz so gut.
Dieser Optimismus, der zeichnet dich auch aus, Janis. Großartig. Es wird schon irgendwann werden. So, lass uns bitte vielleicht noch ganz kurz ein paar Kilometer weiter, ich vermute, es ist nach Westen, schauen zur Hertha, die, ja, wie ich finde, also erstens mal gewinnen sie gestern gegen Heidenheim. Das ist gut für mich. Immer noch komisch, dass, Entschuldigung, liebe Heidenheimer, dass Heidenheim der Zweitligist ist, Erstligist und Hertha der Zweitligist. Das ist das eine. Aber das andere scheint mir, dass Hertha auch in der zweiten Fußball-Bundesliga richtig schön Schwung aufgenommen hat. Gibt's da sowas wie Anzeichen einer Euphorie, dass im kommenden Jahr oder der Hoffnung, dass im kommenden Jahr wieder zwei Berliner Vereine in der Bundesliga spielen werden?
Ja, was ich so mitbekomme als Reporter des Gegenübervereins, sage ich mal, ja, auf jeden Fall. Also man merkt ja auch die Spiele, die ich gesehen habe, dass sie sich echt steigern. Ich glaube, die Neuzugänge leben sich besser ein. Cuisance, Diego Demme, ich glaube, das fruchtet langsam alles. Das hat auch das Spiel gegen Heidenheim gezeigt. Ich meine, Heidenheim rauszuhauen, das musst du auch erstmal hinkriegen. Sind ja auch nicht so, stehen ja auch nicht so schlecht in der Bundesliga. Von daher, meiner Meinung nach, aus der Ferne betrachtet, befindet sich da Hertha auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und natürlich, für die Stadt wäre es natürlich genial, wenn man wieder zwei Erstligisten hätte. Und gerade das Derby polarisiert ja total und elektrisiert die Fans hier in Berlin. Hätte schon was, auf jeden Fall.
Wunderbar. So, was muss Union Berlin zum Zahnarztbesuch mitbringen, dass es nicht schmerzt? Also mein letzter Zahnarztbesuch, ich hatte 3 in Folge wegen einer Wurzelbehandlung. Der erste war schmerzhaft, danach habe ich mich irgendwie dran gewöhnt. Aber was kann passieren im besten Fall?
Ja, was kann passieren im besten Fall? Also Union muss natürlich jede Menge Glück haben, sind wir ehrlich. Ja. Wenn du gegen Topstars spielst wie Harry Kane, Ulisi, Sané, Gnabry, Müller, Musiala, ich kann gar nicht alle aufzählen, sonst kommen wir ja nicht zum Ende, aber jede Menge Glück, einen sehr guten Torhüter mit Frederik Renault, den haben sie im Regelfall und es muss natürlich alles passen, das ist natürlich klar, gerade dann noch in München ist ein Riesenunterschied, ob du dann in München spielst oder vor heimischem Publikum. Ja, man sagt immer, es ist nicht das schwierigste Spiel, weil man eben nicht erwartet, dass man was holt, aber im Endeffekt ist es das schon. Ja, also vielleicht können sie mit Glück und einer richtig guten Leistung zumindest einen Punkt mitnehmen und das wäre schon ein Riesenerfolg. Aber wie ich schon anfangs erzählt habe, ich glaube, es kommt danach auf die Spiele an.
Wenn sie einen Punkt mitnehmen, Janis, wirst du dann derjenige sein, der mit diesem Punkt auch zurück nach Berlin fährt? In anderen Worten, wirst du dabei sein am Samstag um 15.30 Uhr in der Allianz Arena?
Nee, ich mache ja schon einige Auswärtsfahrten dann mit, aber in München haben wir dann 2 Reporter vom Kicker vor Ort. Die regeln das ganz gut und ich kann mir das aus der Ferne vom Sofa aus dann im Fernsehen angucken.
Excellent stuff. Janis Kleenburg vom Kicker, danke dir, Janis. Kurze Pause in der Big Show 685, da machen wir weiter mit Handball.
Ja, hallo, hier ist Lennart Kempner und ihr hört gerade Sportradio 360.
Die trifft mich ins Mark.
Ja. Okay, so los geht's.
Ich hab nicht viel Zeit.
Legen wir los. Ja, ist mir schon klar. Sportradio 360, Big Show 685. Weiter geht's mit zum einen Markus Götz. Götzi, gestern ganz, ganz viel Tennis, ganz, ganz viel Fußball kommentiert. Servus, Götzi.
Grüß euch.
Und wir erwischen Uwe Semrau. Ich glaube, er fährt nach Metz, wo er bei seinem ersten ATP 250er Turnier seit langer Zeit verhindern wird, dass Andrei Rublev zu den ATP Finals fährt. Uwe, du bist unterwegs. Wohin und warum?
Ich spiele in Nürnberg heute ein bisschen Tennis, aber heute Abend klingt meine glockenhelle Stimme bei dem Spiel Bukarest gegen die Füchse.
Nicht dein Ernst, Uwe. Meine auch.
Das ist wunderbar.
Uwe, du hast mir gestern ein fantastisches Tennisergebnis geschickt. Ich habe dir applaudiert. Ich wusste aber nicht, in welchem Zusammenhang, in welchem großen Kontext ich dieses Ergebnis stellen muss.
Das ist ein ganz normales Seniorenturnier in Nürnberg, das ich gerade spiele. Und ja, das war ein harter Gang gestern, aber heute geht's frisch auf sozusagen wieder ans Werk.
Aber sag mal, Uwe, wie machst du das rein logistisch gesehen? Du bist heute in Nürnberg und von wo kommentierst du dann?
Aus Ismaning natürlich.
Ah ja. Ah, dann kommst du da mitten. Wie schön.
Ja, ja. Wie schön. Da freuen wir uns. So, man erkläre mir bitte, weil ich natürlich ein Vollhonk bin und nur auf die großen Teams schaue, aber Götze, man erkläre mir bitte die 14-2 Punkte der MT Melsungen. Ist es der Spielplan? Das kann es ja nicht nur sein.
Also wenn du in Kiel gewinnst und zu Hause gegen die Füchse, dann kann es ja wohl nicht nur der Spielplan gewesen sein, oder?
Ja, sage ich ja, bitte. Aber warum?
Warum? Weil die gut sind.
Ja.
Das wäre die Kurzanalyse. Nein. Warum? Ganz kurz nur zur Erinnerung, Melsung ist in der vergangenen Saison auch mit 14-0 gestartet oder sogar 16-0, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Danach lief es bloß nicht mehr so gut. Ich glaube allerdings, dass es dieses Jahr eine andere Situation ist. Die Mannschaft wirkt auf mich wesentlich gefestigter. Und also das ist, guck dir diesen Kader an. Da gibt es einen ganz klaren Schwerpunkt bei der Kaderzusammenstellung und die ist jetzt nochmal optimiert worden in jüngster Vergangenheit an der einen oder anderen Stelle. Ganz klarer Schwerpunkt, Prio ist Abwehr, ja. Und sie haben einen totalen Taktik-Nerd als Trainer, Roberto Garcia Parondo, und der hat jetzt ein paar Jahren mit denen gearbeitet, inklusive dieser Kaderveränderung noch an der einen oder anderen Stelle. Ja, sie haben auch hohe Qualität verloren mit Martinovic, aber insgesamt Top-Kader. Jetzt kann man auch sagen, und das konnte man über Melsung nicht immer sagen, klug zusammengestellt und der Trainer bringt es zusammen und das kommt dabei raus. Ja, wie gesagt, auch wenn sie in der vergangenen Saison ähnlich gut gestartet sind, ich denke, wir haben dieses Jahr nochmal eine andere Situation. Ich traue ihnen tatsächlich zu, dass sie lange da vorne mit dabei bleiben.
Darf ich kurz noch was anfügen? Bitte. Ich finde, über allem steht bei diesem Stress im Herbst, der jetzt Einzug hält mit den englischen Wochen, dass du keine Verletzte hast. Da ist Melsung relativ verschont geblieben. Die Mannschaft wächst da langsam zusammen. Und ich finde auch die Handschrift von Michael Allendorf, dem Mann, der ja für das Personal zuständig ist, sickert so langsam durch. Und er hat es auch geschafft, der Mannschaft ein bisschen eine andere Philosophie einzuimpfen, nämlich, dass sie sich den Arsch aufreißen und verdammt nochmal kämpfen, in jedem Spiel. Und das ist auch ein Faktor, der ein paar Prozent bringt am Ende.
Das ist vielleicht sogar der entscheidende, Uwe. Ja. Wie oft haben wir über das Mentalitätsthema bei Melsung gesprochen? Ja. Es wäre unfair, diese Pauschalbezeichnung wie Söldnertruppen und was weiß ich was, damit kann ich wenig anfangen, aber es ist jetzt aus meiner Sicht auch so, dass dieser Aspekt, so formuliere ich es mal, eine größere Rolle spielt bei der Kaderzusammensetzung der MT und das, auch das wird spürbar.
In meiner Erinnerung waren es die zwei Müllers, die in Melsungen gespielt haben. Da war doch ein Brüderpaar, das gegen das man nicht gerne gespielt hat, Götzi. Mit wem verwechsel ich das, oder?
Nö.
Ja, okay, gut.
Das ist gänzlich richtig, ja. Da war ein Brüderpaar namens Müller und gegen die hat keiner gerne gespielt. Übrigens, abseits des Feldes, herausragend coole und angenehme Zeit.
Ja, glaube ich
und
sofort.
Vor allem lustig.
Ja, sind wir ja auch, wenn ich gerade podcasten.
Ja, aber da stand ja auf dem Geld noch Bank Deutscher Länder drauf. Das ist jetzt wirklich lange her. Also.
Ja. Aber nur um den Bogen dann eben wieder zu Michael Allendorf zu bekommen, weil du den ja auch gerade angesprochen hast, der mittlerweile sportlich verantwortlich ist bei der MT, aber lange dort ja auch gespielt hat. Das war ja schon eine unheilvolle Allianz, die beiden Müllers und Herr Allendorf. Also ich meine, da ging's ab.
Gut, jetzt kommt am, ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland aller Seelen gibt. Ich bin gerade in Österreich gibt es aller Seelen am Samstag. Also. Es gibt's, ja, okay, gut. Zumindest in Bayern wahrscheinlich.
Aber es ist ein Feiertag, der aber nicht quasi mit einem freien Tag begangen wird. Aber der steht im Kalender.
Ja, in Österreich ist schulfrei immerhin. Und an jenem aller Seelentag, Uwe, kommt Götzis Lieblingsmannschaft, der HC Erlangen, nach Melsungen. Wow. Ist natürlich nicht Götzis Lieblingsmannschaft, aber mit Martin Schwalb als Coach ist die Aufmerksamkeit von uns allen ein kleines bisschen gestiegen. Jetzt werden sie in Melsungen, sage ich mal, es schwer haben zu gewinnen. Aber kann man, ich weiß nicht, wie viel Erlangen du gesehen hast, Uwe, in letzter Zeit, aber kann man in Erlangen schon irgendwie sowas wie eine Veränderung erkennen, seit Martin Schwalb übernommen hat?
Das ist sehr schwer, denn sie haben ein Spiel, das sie gewinnen mussten, im Tabellenkeller eben erfolgreich gestaltet, aber gegen die anderen beiden Gegner hatten sie keine Chance und ich kann mir nicht vorstellen, dass der lange Arm von Martin Schwalb aufs Spielfeld schon so weit reicht, dass sie in Melsungen eine Chance haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sie müssen gegen andere Teams gewinnen. Mit Melsungen haben sie eigentlich nichts zu tun. Und die haben ja ihre Jungs geschont. Die halbe Mannschaft ist ja zu Hause geblieben im Europapokal. Die haben sich aufs Sofa gelegt und sie haben die A-Jugend spielen lassen in Island, also die sind auch entsprechend ausgeruht.
Götze, was hat Martin Schwalb, wie schnell kann man was sehen?
Also, ja, wir haben darüber, das finde ich übrigens echt lustig, dass wir jedes Mal bald über Erlangen sprechen.
Ja, natürlich sprechen wir immer über Erlangen.
Wissenswertes über Erlangen ist immer noch ein Thema.
Ja.
Bitte?
Ja.
Wissenswertes über Erlangen war mal ein New Wave-Hit und an den schließen wir jetzt an.
Okay, ja. Also es gibt natürlich einen Riesenunterschied zwischen Martin Schwalb und Johannes Selin, der die Mannschaft zuvor betreut hat. Und das ist der Faktor Erfahrung. Und der ist halt dramatisch, dieser Faktor. Also die Unterschiedlichkeit. Ja, der eine war ein paar Spieltage in seiner ersten Bundesliga-Trainer-Saison, als Chefcoach. Und der andere hat gefühlt 82 Jahre diesbezüglich auf dem Buckel. Und ich finde, das wird schon deutlich, ja, die Ansprache, die Herangehensweise. Die Mannschaft kriegt von Schwalbe ganz klare Aufgaben, ja. Und ich, so gut kenne ich Schwalbe mittlerweile, er wird's nach dem Motto angehen, keep it simple. Und da geht's zunächst mal dann um den Deckungsverbund. Und ich, also an der einen oder anderen Stelle, ich habe das jetzt auch noch nicht studiert bis ins Detail, wo liegt die Veränderung? Ich weiß gar nicht, glaube ich, ein halbes Spiel oder ein ganzes Spiel gesehen jetzt mit Schwalbe, den HC Erlangen. Aber ich bin mir sicher, dass Schwalbe den HCE in eine Verfassung bekommt, dass sie auf jeden Fall die Liga halten werden. So. Und deswegen bin ich mir sicher, dass er Stabilität reinbringt, was also in dem Rahmen, der möglich ist mit diesem Kader. Und die Stabilität war davor definitiv nicht da. Also ich habe ein Spiel von Erlangen kommentiert in der Saison. Da war Schwalbe noch nicht da. Das war das Heimspiel gegen Stuttgart. Und da geht Stuttgart als Sieger vom Platz. Und glaubt mir, auch in Stuttgart weiß bis heute keiner, warum. Das ist so. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das unter Schwalbe so passiert wäre. So. Und das wird der Unterschied sein. Die werden ihre Punkte holen. Und dann werden sie auch in der Liga bleiben.
Okay. Sonntag 15 Uhr. Uwe, die Füchse gegen die Zebras. Ist das herrlich, wenn man das Ganze auch tierisch begleiten darf. Haben die Zebras eine legitime Chance, wenn sie nach Berlin fahren? Oder sind die Füchse hier für dich ganz, ganz klarer Favorit?
Nee, das ist ausgeglichen. Da kann man sich drauf freuen. Das wird spannend und das ist auch die Frage, wie die Füchse heute Abend dieses Spiel in Bukarest das wahrlich nicht leicht ist, überstehen. Das ist ja ein Faktor in diesen Zeiten. Lasse Andersson ist wohl wieder fit. Also das ist auch ein Faktor, den sie auf jeden Fall brauchen. Und dann kann man sich auf ein Spitzenspiel freuen. Also ich sehe da gar keinen Vorteil für die Füchse. Also Kiel ist wieder in der Spur. Haben sich ein bisschen schwer getan gegen Nexe, aber wahrscheinlich schon das Füchse-Spiel im Kopf gehabt. Also ich sehe, dass das total offen ist.
Ja klar, also wie du auf die Idee kommst, die Berliner zum ganz klaren Favorit für gegen
Nexe zu machen. Weil Kiel das letzte Jahr, machen wir uns nichts vor, jetzt also zumindest schwankend gespielt hat, würde ich mal sagen. Außer in der Champions League, wo Uwe gesagt hat, 9 Tore Rückstand, das ist überhaupt kein Problem, zu Hause aufzuholen.
Also die Kieler haben aber auch in dieser Saison schon, korrigiert mich, in Magdeburg gewonnen, oder? Das ist doch so.
Ja. Ich meine ja.
Und da sagt Bennett Wiegert, da hatten wir gar keine Chance. Da hätten wir 2 Stunden spielen können und hätten es nicht gepackt.
Ja, also, ja, die Kieler, also für mich ist das auch ein absolut offenes Spiel jetzt am Sonntag. Umso mehr, wenn man den Hintergrund betrachtet, den Uwe gerade genannt hat, das ist echt ein brutal wichtiges und schwieriges Spiel für die Füchse heute Abend in der Champions League in Bukarest. Ja, und wir haben dann heute Donnerstag und da kannst du dir vorstellen, wie kurz die Regenerationsphase ist. Und wir haben ja jetzt eins gesehen, glaube ich, bei den Füchsen. Sie können nur Top-Ergebnisse erzielen und Top-Mannschaften schlagen, wenn sie komplett sind. Ja? Also in der Champions League zuletzt jetzt bei Sporting Lissabon, dann das Auswärtsspiel in der Bundesliga, nur 2 Tage danach in Melsung. Sie gewinnen beide Spiele, sie verlieren beide Spiele ganz knapp. Und sie sind halt ohne Kitzel und Milosavljev unterwegs. Ja? Und dann fehlt Lasse Andersson danach und sie verlieren zu Hause in der Champions League gegen PSG ganz knapp. Da, korrigier mich, Uwe, alle drei Niederlagen, glaube ich, mit 2 Toren Unterschied. Ja.
So, das heißt mit einem, ist aber egal, es war wirklich immer richtig so, genau, eng in der Endphase.
Aber der Punkt ist halt einfach, wenn sie komplett sind, dann verlieren sie diese 3 Spiele nicht. Also ich sage nicht, dass sie alle 3 gewinnen, aber sie verlieren auf gar keinen Fall alle 3 so knapp. Aber wenn halt 1 oder 2 Schlüsselspieler fehlen in dieser Zusammensetzung, die dermaßen auf Kante genäht ist, dann passiert das. Das ist einfach so. Die Kieler haben halt nicht den Kader, wo jede Position doppelt top besetzt ist. Punkt. Und jetzt hat man es wieder gesehen.
Okay, schauen wir uns das an. Es gibt noch weitere Spiele am Sonntag, die spannend sind, bei deinen dann zu sehen. Ich habe noch eine übergeordnete Frage, und zwar die Handball-Weltmeisterschaft 2027 wird wieder in Deutschland stattfinden. Und jetzt hat man jetzt schon, ich rechne mal kurz nach, 2,5 Jahre bevor es losgeht, die Spielorte festgelegt, nämlich mit München, Stuttgart, Kiel, Magdeburg, Hannover und Köln. Uwe, ist das immer schon so früh passiert? Und ich meine, ich freue mich ja sehr, dass München dabei ist und auch jetzt mit der neuen Halle. Aber müssten da nicht ein paar, Achtung, traditionelle Handballstädte ein kleines bisschen angefressen sein oder ein großes bisschen?
Naja, da fehlt natürlich Mannheim und da fehlt Berlin, aber irgendwo musste halt den Cut machen und das war eigentlich klar, wenn München so ein starker Standort wird. Und ich glaube, da sind einfach die Voraussetzungen super mit der neuen Halle. Und Länderspiele und Turniere in den letzten Jahren haben ja immer gezeigt, dass das Publikum auf jeden Fall da ist in diesem Großraum München. Ne? Und du damit halt auch immer Mannschaften abdeckst, die aus Südeuropa kommen und mit vielen Fans dieses Ziel München ansteuern. Also das finde ich sehr nachvollziehbar. Man kann über Hannover diskutieren, man kann über Kiel diskutieren, die aber die Nordflanke natürlich mit den Skandinaviern abdecken, finde ich auch nachvollziehbar. Dann weißt du gar nicht, was in dieser Zeit in den anderen Hallen als mögliche Alternative los war, ob es da schon Termine gab, die da die Flexibilität rausgenommen haben. Aber ich finde, es ist eine gute Auswahl. Sie deckt Deutschland ab und am Ende landet alles in der Köln Arena. Auch das, finde ich, ist nachvollziehbar. Also von daher, von den Standorten keine schlechte Wahl. Klar, Mannheim und Berlin müssen halt zu einem anderen Zeitpunkt wieder in die Verlosung kommen, aber schlimm finde ich das nicht.
Und wenn ich es richtig sehe, dann ist diesmal sogar die deutsche Mannschaft geplant in München. Ja. Das war die letzten Jahre. Ja. Ich habe bei der Europameisterschaft, ich meine, ich habe mich gefreut, wahnsinnig gefreut, dass die Dänen in München waren. Das ist natürlich, mein Mikkel Hansen nochmal live zu sehen. Großartig, Matthias Gitzel. Wie sie alle heißen, war schön, aber ich freue mich jetzt auf die deutsche Mannschaft. Dann auch in München, aber erst 2027. Davor ist ja noch, ich denke, in Kroatien und Polen und überhaupt die nächste Weltmeisterschaft. Götzi, du hast gestern gearbeitet wie im Akkord, was wird, und heute Abend bist du schon wieder dran, aber was wird das Wochenende bringen für dich?
Das ist verhältnismäßig tatsächlich dann ruhig, worüber ich mich echt freue. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Also nur mal, das, von außen, meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, gibt es da, wie soll ich sagen, unrealistische Vorstellungen, was den Job des freiberuflichen Sportreporters betrifft. Wir fliegen nicht in einer rosa Wolke von Halle zu Halle oder von Stadion zu Stadion und lassen uns mit der Sänfte zum Kommentatorenplatz tragen. Nein, es ist ein bisschen anders. Nee, es ist einfach Oktober, November, da ist absolut alles läuft. Ja? Also Sportarten, die mich betreffen, Wettbewerbe, die mich betreffen, das ist extrem viel. Und dann gibt es andere Monate, wo zu wenig ist. Das ist der übliche Rhythmus des Jahres und im Moment ist einfach die Schlagzahl hoch. Und ja, am Wochenende ist Samstag Bundesliga-Konferenz. Und Sonntag habe ich frei.
Stuttgart.
Hurra.
Ja, hurra, ist doch gut. Und Uwe, wenn du nicht gerade am Tennisplatz bist, gibt's außer heute Abend für dich am Wochenende auch was zu tun?
Ja, genau. Also Handball-Bundesliga der Frauen habe ich noch auf dem Zettel. Freue ich mich sehr drauf mit Blomberg gegen Bensheim. Klar, ist dann nochmal kleiner, aber Fräulein Kretschmar ist da unter anderem dabei bei den Bensheimer Handballerinnen, bei den Flames. Und ansonsten, und das ist vielleicht auch ein Tipp für Götzi, wenn er am Sonntagabend völlig ermattet auf der Couch liegt und wirklich gar nichts mehr zu tun hat, also ich werde mir die eine oder andere Zusammenfassung europäischer Natur reinziehen, denn es gibt wirklich interessante Spiele aus den anderen Ligen Und da hoffe ich, dass ich so 5 oder 10 Minuten irgendwo abgreife, was möglich ist. Und zwar spielt der Erste gegen den Zweiten in Spanien. Granollers hat Barça zu Gast und das ist ja nicht weit auseinander. Das wird stimmungsvoll. Und da wird es darum gehen, ob sie mit 10 Toren verlieren oder weniger. Das ist das Spannungsmoment. Aber ganz anders gelagert ist PSG gegen Montpellier. Montpellier bekommt unheimlich gute Kritiken in diesem Jahr. Und das ist ein Spitzenspiel, das PSG durchaus verlieren kann. Und da bin ich sehr gespannt, was da passiert.
Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus? Uwe hat einfach
Vorbereitung ist alles. Nein, Uwe weiß, wo man es kriegt. Meine Frage ist, Uwe, weil du sagst, ob du das abgreifen kannst. Wo greift man denn sowas ab? Ich wüsste nicht mal, wo ich sowas sehen könnte.
Naja, also die Zusammenfassung kriegst du ja schon im Netz. Ne? Also ich will das ja nicht 60 Minuten gucken, das ist ja viel zu viel. Aber so eine Zusammenfassung, die ist schon zu kriegen.
Gut, dann machen wir uns auf die Suche nach den Zusammenfassungen. Fantastisch. Uwe Semgau und Markus Götz, danke euch beiden. Big Show 685, wir machen eine ganz kurze Pause.
Hallo, hier ist Jörn Reuß und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 685, weiter geht es mit dem Motorsport und das heißt für uns zum einen mit Stefan der Beuys-Heinrich in Tübingen, wo heute kein Feiertag ist, wohlgemerkt. Grüß dich, der Beuys.
Nee, nur in Bremen ist ein Feiertag, aber dafür habe ich gehört, dass bei dir, liebe Producer, schönes Wetter ist, bei uns nicht.
Es ist immerhin schönes Wetter, ich bin in Kitzbühel, aber in Bremen am Reformationstag dennoch ein gutes Viertelstündchen für uns da ist der große Eddie Mielke. Hi Eddie.
Ja, schönen guten Tag. Hier in Bremen ist grau und bewölkt. Ja, und ich beschäftige mich eigentlich seit 2 Tagen mit nichts anderem als mit der Unwetterkatastrophe in Valencia, weil das hat natürlich, werden wir sicherlich gleich drüber reden, direkte Auswirkungen auf die MotoGP-Planungen der nächsten Tage und Wochen.
Genau, weil in Valencia der 20. Lauf dann stattfinden soll. Aber Eddie, ich habe dich, also du bist immer animiert, aber du bist mit Franco Morbidelli am vergangenen Wochenende derart hart ins Gericht gegangen, dass mir gedacht habe, hoppla, der arme Franco, wahrscheinlich wird er gesperrt für ein ganzes Jahr. Was war der Grund dafür? Was muss die Konsequenz sein aus dem, was Franco Morbidelli am vergangenen Wochenende angestellt hat?
Naja, er hat zum wiederholten Male einen Rivalen vom Motorrad gefahren. Und da bleibe ich bei meiner Meinung. Ich habe mich da auch mit unseren beiden Experten drüber unterhalten, Florian Alt und Lukas Tulovic. Das ist nicht das erste Mal gewesen, dass Franco Morbidelli sowas passiert ist. Das war ja fast schon Blackout-mäßig. Und ja, dann schießt er ausgerechnet. Okay, er war schnell. Auf der anderen Seite muss man das auch einordnen. Er fährt ja auch die 2024er Ducati, mit der sein Teamkollege, sein noch Teamkollege, Jorge Martin ja um den WM-Titel fährt. Also da kann man solche Ergebnisse auch mal langsam erwarten. Aber er hat...
Und dreimal so viel Punkte hat.
Ja, genau. Er hat in den letzten 3 Jahren, seitdem er so eine Verletzten-Serie hatte, so oft andere Konkurrenten vom Motorrad gefahren. Und ausgerechnet in dem Fall fand ich es besonders bitter, weil da fährt dann Fabio Quartararo sich den Hintern ab, wird in Thailand 6. im Qualifying, was mit der Yamaha, die ja der Ducati deutlich unterlegen ist, ein Meisterstück ist. Ja, und dann kommt Franco Morbidelli und fährt den vom Motorrad. Und ja, dazu kam dann noch die Strafe, die ich für viel zu gering erachtet habe, dass er nämlich nur einmal durch die Long-Lap-Penalty-Zone fahren sollte. Und ich finde einfach, dass das nicht geht. Das ist nicht auf Weltmeisterschaftsniveau, das ist nicht auf MotoGP-Niveau. Und ich glaube, du könntest alle MotoGP-Kollegen und Konkurrenten von Franco Morbidelli fragen, die würden das eh nicht beurteilen wie ich. Also das war für mich einer too much. Für meinen Geschmack hätte es dafür mindestens ein Rennen später geben müssen.
Das ist aber ein bisschen schon fast eine Brücke zu Formel 1, der Voice, wo ja auch der regierende Weltmeister, okay, Franco Morbidelli ist nicht der regierende Weltmeister, wir kommen auch noch zu Formel 1, aber nur ganz schnell ein Sneak Peek quasi, wo der regierende Weltmeister ja auch versucht, die, oder er versucht es ja nicht, er macht es auch, einfach mal die Grenzen ein bisschen auszutesten.
Ja, wobei das nicht zu vergleichen ist, dahingehend, dass tatsächlich, Eddie hat es ja beschrieben, Morbidelli jetzt wirklich mehrfach und serienmäßig negativ aufgefallen ist mit Brachialaktionen, die so einfach gegen die Physik sind. Gut, auch in Marc Márquez zeigt uns, dass man mit einem alten Motorrad ganz vorne mitmischen kann. Auch der ist sehr, sehr kampfbetont und sehr aggressiv. Aber das war eine Aktion, die weit darüber hinausgeht. Das ist ein Jammer, weil 2020 war Franco Morbidelli Vize-Weltmeister. Dann kam die Verletzungsserie, wie von Eddie erwähnt, und seitdem ist er nicht mehr der gleiche. Also mit einem solchen Motorrad, mit einer aktuellen Ducati, nur Neunter in der WM zu sein, wo seine drei Kollegen, die das gleiche Motorrad fahren, auf Platz 1, 2 und 4 liegen. Ich glaube, der sieht seine Felle davon schwimmen. Der versucht jetzt auf die hektische, auf die wahnsinnigen Nerven liegen blank. Alles ist das nicht zu erklären, denn es ist leider Wiederholungstäter. Und ich glaube auch, eine Sperre wäre dringend notwendig gewesen. Max Verstappen fährt die Leute nicht komplett von der Strecke. Der drückt sie ein bisschen raus. Es ist da auch ein Gentleman-Agreement zwischen den Fahrern in der Formel 1, wie weit man im Zweikampf gehen darf. Da geht das sicherlich an die Grenze. Aber so brachial, wie er da wie Morbidelli reingegangen ist, das kann man bei Max, dem Max, so nicht vorwerfen. Klar ist, dass da dringend was passieren muss. Er ist Teamkollege ja auch von Jorge Martin, der um den WM-Titel kämpft, der WM-Spitzenreiter ist. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum der da eine Vertragsverlängerung kriegen sollte. Da sind die besser Ducati-Fahrer, Eddie, sind vor ihm mit den 23er-Motorrädern. Da rede ich nicht nur von Marc Marquez. Auch ein Bad Jackie ist in diesem Jahr nicht unbedingt immer positiv aufgefallen. Das Vorjahresmotorrad ist schwierig zu fahren, aber die aktuelle Maschine ist das Maß aller Dinge. Und damit WM-Neunter zu sein, ja, es gibt bei ihm offenbar große Probleme.
Fabio Di Gianantonio zum Beispiel fährt mit dem Vorjahresmodell trotz Schulterverletzung, fährt er mal eben auf Platz 4. Also das geht auch, ne? Und ja, da sind wir eigentlich bei den sportlichen Schlagzeilen. Fabio Di Gianantonio ist nach Hause geflogen, lässt sich operieren, um fit zu sein für die nächste Saison, um Franco Morbidelli den Themenkomplex abzuschließen. Der hat ja einen Vertrag für das nächste Jahr. Den hat er aber bei VR46 bekommen, als Nachfolger von Marco Bezzecchi. Und wenn er nicht ein sehr, sehr guter Kumpel von Valentino Rossi und Uccio wäre, also ein Urgestein Franco Morbidelli der VR46-Akademie, dann hätte er diesen Vertrag nicht bekommen. Anhand der sportlichen Leistung kann man das schon gar nicht rechtfertigen und anhand seiner Blackouts auch nicht. Also da musste was passieren. Ich habe ihm am Wochenende einen ziemlich deutlichen Gang zum Sportpsychologen empfohlen. Da bleibe ich auch bei meiner Meinung. Also da muss mental was passieren. Weil das Problem in der MotoGP ist ja auch immer, und das ist auch nochmal anders als in der Formel 1, wie von dir als Vergleich herangezogen, Stefan, nicht Stefan, natürlich. Also die gefährden ja auch immer noch die Gesundheit der anderen Kollegen. Also weil das war ja nicht mal eben so ein harmloser Sturz, sondern das war ja schon echt heftig vom Motorradfahren. Und das kommt ja dann in der MotoGP meiner Meinung nach immer noch erschwerend hinzu, dass das dann auch direkt körperlich gefährlich wird für die anderen.
Ja, das ist eine andere Verantwortung, sehe ich auch so, ja.
Der Voice, ein Wort noch zu Thailand. Immer wenn es nass wird, dann ist es KTM noch stärker als sonst. Also da drei Leute, dann den ersten sechs mit Pedro Acosta. Als dritten, da kann man einen grünen Haken an dieses Wochenende machen für KTM, oder?
Ja, wobei man natürlich sagen muss, und da muss man tatsächlich ein kritisches Auge drauf haben, die Ansprüche waren ganz anders. Pit Beirer ist mit nicht übergroßen Worten, aber mit selbstbewusster Brust in dieses Jahr hineingegangen. Sie haben ja auch hinter den Kulissen viel getan. Man muss sagen, dass Ducati den Vorsprung mit der 24er-Maschine noch größer hat ausbauen können, noch vergrößert hat. Wir hatten ja am Samstag das Kuriosum, das war ein Desmo Durchmarsch hatten, also 8 Ducati auf den ersten 8 Plätzen, das ist natürlich ein Irrsinn und auf Dauer natürlich schlecht für die Weltmeisterschaft. Ducati kämpft immer noch mit Aprilia um die zweite Position in der Herstellerwertung, aber es ist im Grunde, ich weiß nicht, wie Eddie das sieht, möglicherweise bin ich da etwas überkritisch, aber im Anbetracht des Anspruchs und auch des Geldes, was KTM da reingeworfen hat bisher, war das in diesem Jahr, fand ich, ein bisschen zu wenig. Man merkt auch, dass es wirklich Schwierigkeiten gibt mit dem Motorrad. Es war an eine Grenze gekommen ist und hat man sich ja strukturell neu aufgestellt, hat auch neues Know-how geholt, neue Leute, es wird neue Fahrer nächstes Jahr geben. Aber eigentlich, Eddie, muss man sagen, die Österreicher können mit diesem Jahr eigentlich nicht richtig zufrieden sein, oder?
Nein, definitiv nicht. Das ist eine enttäuschende Saison. Man stelle sich mal vor, sie hätten Pedro Acosta, den Über-Rookie, nicht in ihren Reihen. mit 9 Podestplätzen, dann sieht er noch schwärzer aus. Also das ist definitiv zu wenig, aber wie du schon gesagt hast, man hat reagiert. Man hat auch jetzt direkt wieder reagiert. Kudotti muss gehen. Aki Ayo, das Titeltrüffelschwein aus der Moto 3 und Moto 2, kommt und übernimmt die Leitung beim MotoGP-Projekt. Ja, und er hat mit Brad Binder eng zusammengearbeitet. Er hat mit Pedro Acosta schon eng zusammengearbeitet. Die beiden zu ihren Erfolgen geführt. Und ja, so wie ich ihn kenne, und ich kenne ihn gut, den kühlen Finn, der wird das schon ordentlich an den Stellschrauben drehen und ordentlich aufräumen. Und wenn einer weiß, wie es geht, dann ist das definitiv Aki Ayo. Aber daran sieht man ja schon, dass man rund um Pit Beirer und Co. auch nicht zufrieden ist. Und von daher darf man da im nächsten Jahr ein bisschen was anderes erwarten. Zumal, das wollen wir ja auch nicht vergessen, 8 Ducatis auf den ersten 8 Plätzen, das wird es nächstes Jahr ja schon allein vom vorhandenen Material nicht mehr geben, weil Kramwagen Ducati wird es ja nicht mehr geben. Also es wird nächstes Jahr nur noch 6 Ducatis geben und nicht mehr 8. Ja, und dann kann man nur hoffen, dass die Konkurrenz aufholt.
Das ist ganz klar ein Anspruch an die Konkurrenz. Man kann Ducati keine Vorwürfe machen. Sie haben das Reglement sehr clever, Gigalinea einfach maximal ausgepegelt und haben immer wieder nachgelegt. Also die lassen nicht nach, das ist einfach toll, und die legen die aktuelle Messlatte. Was wir vielleicht auch noch, Eddie, sagen soll, vergangenes Wochenende haben wir uns Moto2-Weltmeister gekürt, absolut verdient. Ai Ogura, am Anfang der Saison, der ersten Saisonhälfte, war er etwas unauffällig, aber seit Saisonmitte hat er wirklich brilliert, Wochenende für Wochenende. Und das Kuriosum ist ja schon, dass wir gigantische Motorrad-Großmächte in den vergangenen Jahrzehnten hatten, mit Yamaha, mit vor allem Honda, dass aber trotz der Serienmarken und Konstrukteursweltmeisterschaften, was den Fahrer angeht, die Fahrer angeht, viele Japaner seit den 60er Jahren zwar gekommen sind, einzelne sind Weltmeister geworden, trotz der enormen Unterstützung durch die Hersteller. Aber nur wenige haben es tatsächlich geschafft. Und Ai Ogura, man hat offenbar auch den richtigen Mann gewählt für den Aufstieg in die MotoGP im nächsten Jahr. Der hat das jetzt tatsächlich, diese lange Durststrecke der japanischen Rennfahrer, beendet und ein absoluter, verdienter Champion. Clever gemacht, als auch am vergangenen Wochenende hinter einem momentan wirklich toll fahrenden Aaron Canet Platz 2 zu holen, die notwendigen Punkte und den Titelsack zuzumachen. Herzlichen Glückwunsch, muss ich sagen. Das ist prima. Und der wird auch sicherlich mehr als nur ein kleiner Farbklecks im nächsten Jahr in der MotoGP sein. Von dem ist auch ein bisschen was zu erwarten. Herzlichen Glückwunsch, sage ich.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Ai Ogura ist allerdings einen eher ungewöhnlichen Weg gegangen. Das kommt ja noch dazu. Das ist nämlich die erste Nicht-Kalex seit 11 Jahren, die den Titel holt mit dem italienischen Bosco Scuro-Fabrikat. Da haben Alex Baumgärtel und Klaus Hirsekorn sicherlich nicht mitgerechnet, dass die so stark werden. Aber Ai Ogura hat sich so ein bisschen von Honda und Hiroshi Aoyama losgesagt. Das war ihm zu viel Kontrolle. Ja, und mich hat es besonders gefreut mit Ai Ogura, weil an seiner Seite sein deutscher Cheftechniker Norman Rank, ehemaliger deutscher 250 Kubikzentimeter Rennfahrer, das ist der Mann, den man aus den Fernsehübertragungen mit der anscheinend angewachsenen Sonnenbrille kennt. ja, Norman Rank war mit der erste Gratulant und hat dann mitgewirkt, also ein kleiner deutscher Anteil auch an diesem Titel von Ai Ogura. Aber der geht raus aus dem Honda-System und wird nächstes Jahr Trackhouse Aprilia fahren. Bin ich mal gespannt, wie das wird.
So, und jetzt, Eddie hat das schon angesprochen. Also in diesem Wochenende ist Sepang, das heißt Nachtschichten für Eddie Milke bei Sky, aber es gibt halt auch größere Events, die sportunabhängig sind. Und in Valencia hat es die letzten Tage, es wird jeder gesehen haben, unglaubliche Überschwemmungen gegeben, mehr als 60 Tote in der Region. Und das letzte Rennen ist in Schwebe. Ich habe von ein paar Fahrern gelesen, dass man das aus ethischen Gründen absagen sollte. Ich weiß es nicht genau, was tut man in solchen Situationen? Ja, also The Voice, es ist, ja, das Leben muss weitergehen, oder jetzt doch mal bitte mal ein bisschen innehalten und sich wichtigeren Dingen zuwenden.
Ja, genauso würde ich sagen. Also das scheint das der Tenor auch im Fahrerlager zu sein. Ich glaube, Eddie ist da sowieso auch einer Meinung. Es war eine absolute Extremsituation, eine der schwersten Unwetterkatastrophen, die Spanien jemals getroffen hat. Und das Ausmaß wird jetzt täglich größer und größer und wird mehr bekannt. Das sind sicherlich auch noch viele Tote, die noch gar nicht entdeckt worden sind. Insofern gibt es da tatsächlich sehr viel Wichtigeres, gerade in der Region Valencia, als jetzt Ressourcen abzustellen, um die Zufahrt zur Rennstrecke frei zu machen. Ich glaube, da sind sich alle Fahrer einig. Natürlich besonders schwierig ist die Situation jetzt für Jorge Martin und Francesco Bagnaia, die ja aktuell davon ausgehen, sie haben eben jetzt am kommenden Wochenende noch ein Rennen und dann das große Finale am 15., 16., 17. November eben in Spanien. Aber diese extremen Überschwemmungen, die wir ja bei uns auch kennen im Ahrtal, und die Wassermenge, die da runtergekommen ist in Spanien, war fast das Dreifache von dem, was im Ahrtal runtergekommen ist. Und die Bilder aus dem Ahrtal haben wir auch alle noch im Kopf. Also man kann sich das kaum vorstellen. Unzählige Familien sind obdachlos, haben Familienmitglieder verloren, wissen nicht, wie es weitergeht. Da jetzt an eine Rennshow zu denken, ist eigentlich absurd. Ist auch für die Fahrer, glaube ich, mental, Eddie, nicht ganz einfach. Denn Frage ist ja jetzt, gibt es noch Malaysia und ein weiteres Rennen? Das kann dann aber meiner Ansicht nach nur ein Ersatztermin sein, was aufgrund der Kürze der Zeit logistisch wahnsinnig schwierig ist. Oder bleibt es nur noch bei dem Rennen von Malaysia und man sagt, es gibt keinen Finallauf, der wird dann aus Gründen der höheren Gewalt, wie man so schön sagt, abgesagt. Das ist jetzt auch für die Aktiven wirklich nicht einfach. Und Dorna muss jetzt wirklich sehr schnell reagieren. Das ist ja der Grund, warum du jetzt auch schon nach München fährst.
Ja, genau so sieht's aus. Also ich bin natürlich connected mit Sepang, mit dem Paralager. Und da sind ja ganz viele, die auch persönlich betroffen sind. Also Aaron Canet zum Beispiel, der kommt direkt aus Valencia, den wir angesprochen haben. Jorge Martinez Aspar mit seinem Weltmeister David Alonso. Der hat eine Rennstrecke südlich von Valencia, wo er seinen Nachwuchs ausbildet. Das ist ein Valencia-Urgestein, Jorge Martinez. Gino Bossoy, der Teammanager von Pramac Ducati, lebt, weil er seine Lebensgefährtin in Valencia gefunden hat, in Valencia, betreibt dort ein Restaurant mit seiner Freundin. Also so viele Leute von betroffen. Und das ist auch der Tenor. Also wenn man die Bilder gesehen hat, und ich zitiere da Marc Marquez, das kann nicht sein, dass irgendjemand drüber nachdenkt, irgendwo anders ein benötigtes schweres Rollengerät abzuziehen, um die Zufahrt zur Rennstrecke zu reparieren, die nämlich repariert werden müsste, weil sie komplett zerstört ist. Infrastruktur, Züge, öffentlicher Nahverkehr, das ist im Moment alles nicht gewährleistet in einem Land mit über 100 Toten, Stand jetzt, und einer dreitägigen Staatstrauer. Da also überhaupt nur über eine Durchführung des Valencia-Rennens in 2,5 Wochen nachzudenken, halte ich für einen kompletten Fehler. Und ja, Pecco Bagnaia und Marc Marquez, die haben es am deutlichsten gesagt, auch Aleix Espargaró, es gibt da echt was anderes im Moment für die Menschen, als ein Motorradrennen zu fahren. Auf der anderen Seite, man muss natürlich auch die Seite von Jorge Martin und Pecco Bagnaia verstehen. Das wäre ein unwürdiges Ende einer eigentlich tollen Saison. Wenn es kein Saisonfinale gäbe, also bin ich bei Stefan, es kann nur einen Ausweichtermin geben. Aber den muss man erstmal finden. An dem geplanten Wochenende ist Jerez de la Frontera zum Beispiel ausgebucht. Dort könnte man nicht fahren. Motorland Aragon, ja, das liegt ziemlich hoch, auf über 600 Meter, glaube ich. Da wird es dann Mitte November mal viel zu kalt sein. Scheidet also auch aus. Also da gibt es unterschiedliche Szenarien. Und ich habe mir vorhin die Pressekonferenzen angeguckt. Und ja, da gehen eigentlich die Verantwortlichen, auch Gino Borsoi, der Pramac-Teammanager, und Davide Tardozzi, der Teammanager vom offiziellen Ducati-Team, die gehen davon aus, dass die Dorna an diesem Wochenende noch eine Entscheidung treffen wird, was sie machen. Es deutet alles auf einen Ausweichtermin hin. Aber das ist logistisch nicht so einfach. Man hätte ja auch theoretisch drüber nachdenken können, dass man wie im Falle Misano Adriatico und dem ausgefallenen Kasachstan-Rennen, dass man einfach zwei Rennwochenenden hintereinander in Sepang, in Malaysia dann zum Beispiel fährt. Das geht aber wiederum nicht, weil sowohl Michelin als auch Pirelli, die Reifenlieferanten, gar nicht genug Reifen in Malaysia haben. Und da jetzt dann so schnell Reifen hinzukriegen, ist auch nicht ganz so einfach. Gibt auch Menschen, die Katar als Ausweichtermin ins Spiel gebracht haben. Also ich bin mal gespannt. Das wird mich auf jeden Fall das gesamte Wochenende beschäftigen bei unserer Übertragung auf Sky aus Malaysia. Und ich bin wirklich mal gespannt, was die Offiziellen entscheiden. Und ich hoffe wirklich aus moralischen Gründen, dass da die Vernunft sieht und nicht irgendein wirtschaftlicher Gedanke im Vordergrund steht. Weil es war ja am Anfang zu hören, wir halten an unserem Plan fest und versuchen, das Rennen in Valencia durchzuführen. Ich finde, das kann man ethisch, moralisch in dieser Situation nicht machen. Das geht nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen würde. Also schon sehr dunkle Wolken über diesem WM-Finale.
Eddie, wir werden dich am Samstag und Sonntag, vielleicht sogar schon Freitag, ganz, ganz früh bei Sky begleiten. The Voice bleibt noch bei uns. Eddie, dir gute Reise am Feiertag, am Bremer Feiertag nach München. The Voice bleibt noch da. Wir sprechen gleich über die Formel 1 und über ein trauriges Jubiläum nach einer kurzen Pause.
Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
Big Show 685, jetzt also zur Formel 1 und heute ein Solo für The Voice, weil Stefan Ehlen familiär eingespannt ist. Wir wünschen alles Gute, wenn er uns hört. Mhm. Er weiß schon, wofür. Ja, The Voice, wir kommen gleich zur Formel 1, bisschen angeschnitten haben wir ja das Thema schon, aber leider vor 25 Jahren mittlerweile gab es beim IndyCar-Rennen in Fontana einen tragischen Unfall und wenn ich es richtig verstanden habe, du warst vor Ort. Bitte führ uns ein bisschen aus, was damals passiert ist.
Also wir haben ja, da schließe ich dich, ohne dich zu fragen, grußlos mit ein, Oberchef-Producer Jens. Wir haben ja einen Traumjob als Sportreporter, können das, was uns ohnehin interessiert, tatsächlich dann eben oder haben es geschafft, das zum Beruf zu machen und da sehr viel Zeit zu verbringen und den Leuten so ein bisschen, den Fans, den Zuschauern, den Zuhörern, haben die Chance, denen zu übermitteln, wie toll das alles ist und warum Dinge so passieren, wie sie passieren, können sie mitnehmen. Vor allem dann natürlich, wenn es bei Live-Übertragung ist, ob es jetzt Tennis ist, ob es Motorsport ist, auf zwei, auf vier Rädern ist eigentlich egal. Wir hatten damals in den 90er Jahren bei Eurosport, für die ich damals gearbeitet habe, die Rechte an der Formel 1 verloren an RTL, die einfach sehr viel mehr geboten haben finanziell. Und Bernie hat natürlich das alte Dollarauge aus England, hat natürlich dann die höhere Summe genommen, hat uns rausgedrückt. Und da habe ich gesagt, wir lassen es doch aus der Not eine Tugend machen und die amerikanische IndyCar-Rennserie übertragen. Da war gerade Nigel Mansell auch gewechselt als amtierender Formel-1-Champion nach Ärger mit Bernie, nach Ärger mit Williams. Und hat gesagt, er fährt für das Andretti-Team in Amerika, unter anderem auch mit Höhepunkt Indy 500. Da war dann plötzlich ein großes europäisches Interesse auch an dieser US-Formel-Top-Serie. Und ich habe gesagt, lass uns die doch übertragen, weil das ist dann aufgrund der Zeitverschiebung USA und Europa immer Primetime am Sonntagabend, also so 20, 21 Uhr Startzeit. Und das könnte doch eine Marke für Eurosport werden. Da haben sie lange nachgedacht und haben gesagt, gute Idee, das machen wir. Und haben dann unter anderem IndyCar angefangen, live zu übertragen, plus auch NASCAR an den Wochenenden, in denen kein Formelsport in Amerika war. Es waren Marc Blandell, es waren Maurizio Gusselin, eine Menge Ex-Formel-1-Fahrer und eben Nigel Mansell. Und wir haben dann angefangen zu übertragen und waren sehr oft drüben. Ich habe den Ex-Porsche-Rennleiter, der hier, Jens, bei dir bei Sportradio ja auch schon öfter mal dazugeschaltet worden ist, Manfred Jantke, den habe ich als Co engagiert. Und wir haben angefangen gleich mal mit dem Indy 500 in dem einen Jahr und haben das dann auch bei Übertragung dann der gesamten IndyCar-Rennserie gemacht. Waren bei allen Rennen über viele, viele Jahre vor Ort, haben also wahnsinnig Miles and More gesammelt, saßen eigentlich ständig im Flugzeug. Und unter anderem waren wir auch bei dem IndyCar-Saisonfinale in Fontana in Kalifornien. Da ging es noch um die Meisterschaft, der Titel war noch nicht vergeben. Es waren noch 5, 6 Fahrer, die Champion werden konnten, unter anderem ein junger Kanadier, der wirklich in Riesenschritten in Richtung Weltspitze marschiert ist. Greg Moore ist für den kanadischen Tabakkonzern Foresight Players gefahren, also ein US-Team von Jeremy Foresight mit kanadisch-französischem Background, nämlich mit Tabakwerbung. Es war ein blau-weißes Auto, das inzwischen Legende ist. Hat die IndyCar Light Rennserie, das ist so die Formel 2 in Amerika gewesen, im Vorjahr absolut dominiert, hat da also 1995 10 der 12 Saisonrennen souverän gewonnen und da haben wir schon gewusst, oh, da kommt einer. dann 96 die erste Indycar-Saison und war dann auch beim, ich glaube, 5. Rennen zum ersten Mal auf dem Podium zusammen mit Alex Zanardi und Gilles de Ferran, einem Brasilianer, der damals für Penske fuhr. Er hat innerhalb kürzester Zeit tatsächlich Riesenschritte gemacht und war eben da auch bei dem Finale am 31. Oktober 1999, exakt vor 25 Jahren, eben einer der Anwärter, allerdings auf Platz 5 nur mit Außenseiterchancen. Und wir haben, Manfred und ich, am Tag zuvor, am Freitag, bevor es zum Qualifying am Samstag ging, haben wir am Freitag ein langes Interview mit ihm gemacht, fast 2 Stunden. Wahnsinnig freundlich, unheimlich offen, hat uns immer gegrüßt, weil er wusste, wir sind die verrückten Europäer. Hat auch schon Kontakte nach Europa gehabt, denn er hatte als Mercedes Junior schon den Status bei dem Motorenlieferant bei Mercedes aus Stuttgart. Tatsächlich, dass man auch mit dem weiterarbeiten möchte, vielleicht sogar Richtung Formel 1. Es war ein Formel 1-Test bereits avisiert für ihn. Und mit 24 ist er dann aber leider am Samstag, kurz vor dem Qualifying, mit seinem Roller durchs Fahrerlager gefahren und eine Frau hat nicht aufgepasst und ist, wir haben das sogar gesehen aus der Entfernung, Manfred Jantko und ich, ist rückwärts mit ihrem riesen Pickup zurückgefahren, langsam aus ihrer Parklücke raus, hat nicht aufgepasst und hat den Roller mit Greg Moore erwischt. Der ist hingefallen. Es war bei langsamer Geschwindigkeit, aber er ist blöd hingefallen, sodass er sich die rechte Hand gebrochen hat. Und damit haben wir gedacht, das ist es jetzt gewesen für den superschnellen Kanadier. Da kann er wohl seine kleine Außenseiterchance fahrisch nicht mehr wettmachen. Hat dann auch das Qualifying verpasst, wurde dann aber mit einer Schiene tatsächlich wieder zur Rennstrecke zurückgeschickt aus dem Krankenhaus. Und die Ärzte, das haben wir dann am Ende wirklich nicht verstanden, haben ihm eine Startgenehmigung gegeben. Es ist ein Riesenoval von Tana, 4 Kilometer lang, 2,5 Meilen. Das heißt, du hast nicht so wahnsinnig viel Links- und Rechtskurven. Du hast nur überhöhte Steilkurven nach links, 90 Grad. Aber trotzdem die Belastung bei den Geschwindigkeiten, die diese Indycars damals gefahren sind, das war so Höchstgeschwindigkeit 360. Und das war am Ende auch das Problem. Er hat dann einen irren Start gehabt, musste als letzter losfahren, weil er ja keine Qualifikationszeit hatte, und ist gleich auf die Außenspur, ganz oben an der Wand lang. Wir haben ihn immer gesehen bei der Live-Übertragung im Fernsehen und haben gemerkt, wie der da also richtig loslegt und war innerhalb, ich glaube, 5 oder 6 Runden war der schon auf Platz 10. Und dann gab es ein Problem für ihn. Er ist ausgangs Turn 2, wo die Steilkurve endet und in den flachen Bereich der Gegengerade geht, hat ihn das Auto kurz verrissen und genau diese Reaktion, diese Sekundenbruchteil, die er braucht, um das Auto zu korrigieren, da hat die rechte Hand nicht mitgemacht und hat da tatsächlich dann das Auto überfahren. Er hat sich nach innen reingedreht in das Infield Gras. Und dann kam blöderweise eine Transportroute für vor allem auch das Rettungspersonal. Also ein asphaltierter Weg, der da quer durch den Rasen ging. Und da ist das Auto seitlich verkantet, hat sich in der Luft gedreht. Das Ganze bei Geschwindigkeiten von 320 etwa, hat sich gedreht und ist dann mit der offenen Cockpitseite voran in die Innenbetonmauer geknallt. Mit einer wahnsinnigen Gewalt und es waren dann 154G, also das 154. des eigenen Körpergewichts, die da auf den Piloten gewirkt haben. Und da war uns schon klar, das geht nicht gut aus. Das Rennen ging weiter. Es wurde dann neu gestartet. Kamen kaum Informationen raus, wie es ihm eigentlich geht. Und als das Rennen gerade wieder neu gestartet war, kam bei der Fernsehübertragung und auf den Großbildleinwänden der etwa knapp 100.000 Zuschauer an der Fontana-Rennstrecke ist der Indycar-medizinische Direktor aufgetreten und hat gesagt, okay, wir müssen leider Ihnen mitteilen, dass Greg Moore für tot erklärt werden musste. Die Kopfverletzungen, die inneren Verletzungen waren zu schwer. Wir haben dann tatsächlich die Live-Übertragung weitergemacht und es wurde dann, während die Innenmauer repariert wurde, dieser Todessturz, ich weiß nicht, 25, 30 Mal in Superzeitlupe gezeigt, bis ich irgendwann genug hatte und dann gesagt habe, Manfred, kommentier du weiter. Das war eine schwierige Zeit für uns als Kommentatoren, gehört aber zum Job dazu. und bin dann genau nebenan im Nachbarraum in die Regie und habe da gesagt, sag mal, seid ihr eigentlich irre? Was macht ihr da eigentlich? Das geht gar nicht. Das ist also, dass man das einmal zeigt und darüber dann auch redet, wie bei der IndyCar die Cockpits ausgestattet sind, wie die Sicherheitskette funktioniert oder eben nicht. In Ordnung. Aber die Amerikaner haben dann ein anderes Verständnis tatsächlich für auch Fernsehen und auch die ethische Seite von Übertragung. Ich habe gesagt, du könntest unmöglich weiter dauernd in Zeitlupe zeigen. Der Mann ist wahrscheinlich tot, das geht so nicht. Und dann haben sie tatsächlich das auch aufgehört, haben das nicht wieder gezeigt. Wir haben das Rennen dann bis zu Ende übertragen. Der Renndirektor hat die Fans vor Ort informiert und natürlich auch die gesamten Crews. Bei den Boxenstopps, die haben das gewusst, haben es ihren Fahrern aber nicht gesagt. Das heißt, alle Fahrer bei diesem IndyCar-Finale, auch der spätere Champion, Juan Pablo Montoya, den wir ja aus der Formel 1 kennen, auch der Sieger, der Mexikaner Adrian Fernandez, haben das nicht gewusst, bis sie in die Victory Lane gefahren sind, beziehungsweise in Park Verbe. Da sind sie ausgestiegen, haben ein bisschen gejubelt und dann hat gleich einer der Teamverantwortlichen die zur Seite genommen, hat mit denen gesprochen und dann hast du an den Reaktionen gemerkt, wie die zusammengesackt sind und in Tränen ausgebrochen sind, dass für die das wirklich neu war. Ich fand das auch sehr befremdlich, ehrlich gesagt. Und Manfred Janke sah das ähnlich, dass man tatsächlich die Öffentlichkeit informiert, aber nicht die Protagonisten, nicht die Fahrer und die einfach weiterfahren lässt. Es war dann natürlich eine ziemlich gedrückte Stimmung. Es wurde keine große Siegerehrung gemacht, es wurde keine Champions Party gemacht, wie man es eigentlich gewohnt war. Es war ein bisschen gespenstisch. Es war klar, dass das ein kommender Superstar war, der Greg Moore, der auch mit der Nummer des Eishockey-Idols Wayne Gretzky gefahren ist und die Nummer 99, die Startnummer 99, wird seit diesem Todessturz auch bei den IndyCars nicht mehr vergeben. Das zeigt auch schon so ein bisschen, dass der schon etwas Besonderes hatte. Und ich glaube, der wäre in die Formel 1 gekommen. Norbert Haug war ein Riesenfan von ihm, der damalige Motorsportchef von Mercedes, wollte ihn unbedingt in die Formel 1 bringen. Und das, was wir von ihm in Amerika gesehen haben, ich bin sicher, der hätte in der Formel 1 wirklich reüssiert. Wir sind dann auch rübergeflogen nach Vancouver zur Beerdigung. Da waren auch 25.000 Menschen da, viele Fernsehstationen. Es war unglaublich. Auch das hat einen wirklich mitgenommen. Das gehört dazu zu unserem Geschäft. Motorsport kann gefährlich sein. Es war ein ungewöhnlicher Typ, der in Amerika nach wie vor sehr verehrt wird, in Kanada, in den USA, bei den IndyCars. Immer wieder sehen wir Leute mit seinen Klamotten, mit seiner Startnummer auf T-Shirt. Und das 25 Jahre danach, also der hat schon seine Spuren hinterlassen, der war schon was Besonderes.
Tja, das ist natürlich, dann erinnert natürlich sofort an dieses Imola-Wochenende, wo ja, glaube ich, das Rennen ist ja dann auch gefahren worden und die Fahrer haben ja, glaube ich, auch erst dann nach dem Rennen Michael Schumacher erfahren, dass Ayrton Senna tot ist. Also wenn ich das so richtig auf dem Zettel habe. So, ja, wie schaffen wir jetzt die Brücke noch schnell nach Brasilien? Vielleicht doch noch ein paar Worte zu Mexiko, wo sich ja der Trend fortgesetzt hat von der Woche davor, nämlich, dass die Ferraris plötzlich im Grunde genommen unschlagbar sind, aber dann eben doch nicht. Und das finde ich schon das spannendste Detail neben diesen Vorkommnissen mit Max Verstappen, 20 Sekunden Strafe, dass Lando Norris in den Long Runs dann zumindest an Charles Leclerc noch vorbeigekommen ist. Hm. Und in Austin war das überhaupt nicht der Fall. Gibt's dafür eine Erklärung? Sind die Longruns da einfach haben die in Mexiko dem McLaren irgendwie besser getaugt? Aber warum kann Sainz vorne wegfahren und warum kann Leclerc dann den Norris nicht halten?
Das hing mit dem Zustand der Reifen zusammen und klar ist, dass McLaren und Ferrari jetzt aktuell auf Augenhöhe sind. Da gibt es Nuancenunterschiede. Das hängt sicherlich mit der Art und Weise zusammen, wie das Chassis mit den Reifen umgeht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass zum Beispiel Carlos Sainz am Anfang das irre Glück hatte, dass sich Max Verstappen und Lando Norris so miteinander beschäftigt haben. Da hat er ja gleich von profitiert am Start des Rennens und konnte dann an der Spitze der bald Ex-Ferrari-Fahrer, der, ich glaube, diese Momente jetzt besonders genießt in so einem super tollen Auto, denn das wird er im nächsten Jahr definitiv nicht haben. Der Carlos Sainz muss da Platz machen für Lewis Hamilton und wird zum Sauberteam gehen. Also von ganz vorne bei Spitzenpositionen mit der Chance, mit dem roten Renner aus Maranello um Siege und Podiumsergebnisse zu fahren, wird er dann eher sich um die hinteren Positionen im nächsten Jahr beschäftigen müssen, der Carlos Sainz. Ein verdienter Sieg, aber er konnte vorne natürlich das Tempo sich einteilen, weil er an der Spitze war, während Charles Leclerc doch öfter dann auch noch in Infights verwickelt war. Es war ein sehr gutes Rennen, sehr spannend fand ich auch. In der Tat ist es die Vorhersage jetzt auf das kommende Wochenende Brasilien schwierig, denn auch dort gehe ich davon aus, aufgrund der Streckenkonfiguration wird auch wieder McLaren und Ferrari auf Augenhöhe sein. Was wir festgestellt haben, dass Red Bull zwar im Qualifying immer wieder auf den Max vertrauen kann und der Erstaunliches aus diesem Auto rausholt. Aber klar ist auch, dass der vielleicht in Brasilien auf Wetterkapriolen hoffen muss. Denn vom reinen Speed kann der amtierende Champion, dessen Vorsprung ja langsam abgeknabbert wird vom Lando, sich nicht verlassen. Und ich würde auch sagen, Kurve Nummer 4 in Interlagos in Brasilien, Jens, ist so eine Kurve, bei der wir wieder sehr harte Auseinandersetzungen erwarten können, wo rohe Kräfte sinnlos walten. Also klar ist jetzt, in Austin gab es eine Strafe für Norris, Mexiko war Verstappen der Böse und hat völlig zu Recht eine 2x10-Sekunden-Strafe bekommen. Das war weit über der Grenze, das weiß er selber auch. Aber im Eifer des Gefechts ist klar, dass der natürlich momentan alles tut, um den Lando Norris nicht zu nahe kommen zu lassen. Der Vorsprung ist noch relativ beruhigend, aber klar ist, Red Bull steht mit dem Rücken an der Wand. Zumal sie ja auch aus strategischen Gründen, wie eigentlich das ganze Jahr, tatsächlich auf die Nummer 2 nicht hoffen können. Perez auch bei seinem Heim-Grand Prix. Wir hatten so ein bisschen gehofft, dass er da vielleicht, dass bei ihm der Knopf aufgeht, vor heimischem Publikum vielleicht getragen von der Euphorie. Denn die haben ihn da stark umjubelt. Aber es war wieder ein weiteres Desaster für Sergi. Und das geht natürlich nicht. Inzwischen in der Konstrukteurswertung ist Red Bull sogar von Platz 2 verdrängt worden. Von den starken Ferrari, die eben mit 2 Starfahrern vorne dabei sind. Das gleiche bei McLaren mit Piastri, mit Lando Norris und Max Verstappen ist da alleine. Also die müssen da reagieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob tatsächlich der Sergio die Rennen noch zu Ende fahren wird in diesem Jahr. Trotz Vertrags für 2025 denke ich mal, es könnte gut sein, dass Brasilien sein letzter Grand Prix ist, denn das geht einfach nicht. Das kann sich kein Team auf dem Niveau mit so einem Riesenaufwand leisten, einen Fahrer zu haben, der dauernd hinten rumfährt. Er kriegt es nicht hin, das Auto ist in der Tat schwierig zu fahren, das zeigt ja der Max auch. Bei Max ist noch zu erwähnen, dass wir jetzt in Brasilien vielleicht eine Motorenstrafe, eine Motorenstrafe vermuten können. Es gab ein Leck da im Lufteinlass des Motors in Mexiko. Die Motoren, man muss ja sagen, auf dieser Höhe über dem Meer in Mexico City haben ordentlich zu arbeiten. Und ich fürchte, dass diese Power Unit, die er da hinten drin hatte im Heck seines Red Bull, dass die wirklich was abbekommen hat. Das ist jetzt noch nicht endgültig bestätigt. Nun ist auf der anderen Seite Brasilien eine Rennstrecke, wo du ganz gut überholen kannst. Aber diesen Überspeed, den Red Bull in den letzten Jahren hatte. Und da gab es ja schon auch in Brasilien auf dieser Rennstrecke eine irre Aufholjagd von Max Verstappen. Konnte da aber auf den besonderen Speed des Red Bull-Autos vertrauen. Diesen Speed hat er nicht mehr. Insofern wird es da wohl ernst und die müssen eine harte Entscheidung treffen. Christian Horner, Dr. Helmut Marko und Co. Was da jetzt passiert. Bei Mercedes Hamburg, das ist ganz kurios, aufgrund des Budgetdeckels, Jens, tatsächlich Probleme mit den Ersatzteilen für Lewis Hamilton und George Russell, kann man sich kaum vorstellen, aber Russell hat ja in der letzten Zeit öfter mal was kaputt gemacht, dann auch in Mexiko ein neues Chassis nehmen müssen. Und da gibt es jetzt wohl Alarmrufe von den Buchhaltern des Mercedes-Teams, die sagen, wir kommen
da.
Also jetzt müssen sie da aufpassen. Ich glaube, eventuell müssen sie da ein paar ältere Teile auch wieder dran schrauben. Es ist jetzt wirklich spannend. Und du, Brasilien, Ferrari passt ja auch. Also das wird jetzt ein knackiges Wochenende, das kommende.
Auf jeden Fall. Wir dürfen apropos Sergio Perez auch drauf schauen, wie er sich mit Liam Lawson einig wird, weil der ist ja sein potenzieller Nachfolger. Vielleicht schon nach Brasilien. Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Danke. The Voice für heute. Wir machen eine kurze Pause, dann sind wir fertig mit dem Motorsport und machen weiter mit Lasst euch überraschen.
Hier ist Corbinian Holzer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 685. Weiter geht es mit der National Football League. Und das heißt zum einen mit Franz Büchner, der Zone und viele andere Outlets. Servus Franz.
Hallo, Grüße.
Und mit Nicolas Martin selbstredend. Servus Nicolas.
Ein wunderschön. Habt ihr schon euer Wasser mit Cayenne-Pfeffer getrunken?
Warum sollten wir dies tun? Warum?
Ja, weil Aaron Rodgers das jetzt auch tut, auf Empfehlung seines Panthers. Und
dann gewinnen die auch mal, oder?
Ja, nee, er meinte, er hat es die letzten Wochen getan und das hätte sein Metabolismus insgesamt und so gut getan. Ja. Ergebnisse haben noch nicht so ganz gefolgt, aber er trinkt Wasser dann mit Cayenne.
Hauptsache Aaron Rodgers ist gesund. Ich glaube, das sollte uns allen Anliegen sein. Ich habe jetzt Franz vor zwei Tagen... Ich habe jetzt
von Aaron Rodgers immer gern genommen, auf jeden Fall.
Okay. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, the Steelers are 6-2, but are they really a good team? Franz, are they or aren't they?
Ja, ich weiß es auch noch nicht genau. Es kommt wie immer auf die Perspektive an, würde ich sagen. Also 6-2 ist nicht schlecht. Die Defense ist gut. Und sie gewinnen ihre Spiele. Ich meine, so viel mehr muss man, glaube ich, nicht wissen. Also die sind doch in einer guten Position. Über die Offense kann man noch nicht so viel sagen, weil der jetzt wieder neuen, also was heißt jetzt, seit zwei Spielen wieder einen neuen Quarterback probieren, der ja eigentlich auch vorgesehen war, natürlich, keine Frage, aber auch das muss ich finden. Wenn man trotz allem all dessen 6-2 steht, ist, glaube ich, ist es kein schlechtes Team. So viel ist schon mal klar. Und ob es ein gutes Team ist, kommt dann im zweiten Teil der Saison zum Vorschein.
Also was mich irritiert, Nicola, dass es so gut wie noch keine Duelle mit den Divisional Rivals gegeben hat. Nichts gegen Baltimore, nichts gegen Cincinnati, das macht mir schon ein bisschen Sorgen.
Na, ich weiß nicht, ob Cincinnati jetzt dieses Jahr ein Team ist, das einem groß Sorgen machen muss. Also jetzt spätestens nach der Jahr gegen diese Woche gegen die Eagles zieht's ja, also es ging gut los und dann ging es ja steil bergab. Von daher, ich weiß nicht, ob die Bengals da die große Herausforderung sind. Ja, die NFL schiebt ja also sowieso den letzten Spieltag damit Divisionsduelle ein, damit da möglicherweise Sachen entschieden werden müssen, die sich dann für ein Sunday Night Game anbieten. Aber ja, wir haben auch in der NFC North zum Beispiel kaum Divisionsduelle bisher gesehen. Auf der anderen Seite, die Pittsburgher sind stabil, Cleveland struggelt, was es geht, wobei tatsächlich, jetzt haben sie ja mit Jameis Winston den nächsten Quarterback, der in der Stefanski-Offense zu glänzen scheint, warum auch immer das bei allen funktioniert, außer bei Watson, aber das ist vielleicht eine Frage, die wir nie beantwortet bekommen. Ja, und Baltimore, die sind mit zwei unglücklichen Niederlagen in die Saison gestartet. Dann haben sie 5 am Stück gewonnen, waren irgendwie everybody's darling. Und dann legen sie gegen die Browns wieder ein Ei, wo sie besonders defensiv große Schwachstellen offenbart haben. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Pittsburgher mit egal welchem Quarterback diese Lücken komplett ausreizen können. Aber wenn du gute Special Teams hast, wenn du eine gute Defense hast, dann bist du im Football immer gut dabei. Und wie gesagt, der Rest der Division ist sowieso ein bisschen am Struggeln, während Pittsburgh, die vielleicht so keiner so hoch erwartet hat, ihr Ding machen. Und sie sind 3 Siege davon weg, dass Mike Tomlin die nächste Winning Season hat. Ja, bitte sehr, wenn man sich den Spielplan anschaut. Das nächste Spiel für die Steelers ist gegen die Commanders. Die sind natürlich red hot. Wenn man jetzt Jaden Daniels noch gestoppt bekommt, dann werden sie wirklich ernsthafter Contender, bevor es dann tatsächlich in einen kompletten Monat AFC North geht. Da hätte man aber die Chance, das komplette Ding schon mal aufzuräumen und sich als Favorit hinzustellen. Also die nächsten 4-5 Wochen werden sehr, sehr spannend für die Steelers bisher. Es ist nicht aufregend, ja, also das ist so ein typisches Team, so ein Over-Under, 35 Punkte, dann nimmst du nicht das Over, aber das ist ja egal, a win is a win, ne?
Aber Franz, wenn Nicola sagt Contender, ich tue mich halt schwer, in der AFC irgendein anderes Team als Contender zu sehen, außer neben Kansas City. Kansas City dünkt mich so weit vorne und dann möglicherweise Ei gegen Cleveland hin oder her Baltimore. Aber Contender? Gibt's in der AFC überhaupt einen richtigen Contender außer Kansas City?
Oh, die Bills sind auch nicht so schlecht dabei.
Nein, besser die Bills als dürfen ich, nicht. Pass auf, Franz, die Bills dürfen nicht, weil Josh Allen hat sich entblödet, mit einem New York Yankees Cappy bei den Yankees zu sein, bei den World Series und die Yankees anzufeuern. Die Bills müssen raus sein. Tut mir leid, da jegliche Sympathie verspielt. Entschuldige.
Na gut, dazu kann ich nichts sagen.
Buch gibt es den Hand zugreifen, ist auch alles gut.
Das stimmt. Franz, entschuldige.
Also, wie gesagt, die Bills präsentieren sich ja auch nicht so schlecht. Ja, Niederlagen gegen Baltimore und Houston, okay. Auch die Texans müssen wir mal im Auge behalten, weil die sich auch nicht so schlecht anstellen bisher mit 6-2. Also, da sind schon so ein paar Teams, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja, gibt's da wirklich einen, der sich jetzt richtig aufdrängt in dieser Conference, die Chiefs da zu attackieren? Weil es theoretisch von dem, was man bisher gesehen hat von den Chiefs, denkt man eigentlich, muss es möglich sein. Ja, die stehen 7-0 Kansas City, aber du weißt eigentlich gar nicht so genau warum. Ja, aber die finden halt in jeder Woche wieder einen Weg, Spiele zu gewinnen. Jedes Mal genauso so hoch, wie sie halt müssen. Und das ist natürlich auch eine Qualität, wenn man mal bedenkt, wie viele Ausfälle die natürlich auch da gerade offensiv bei den Receivern haben. Aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass die eigentlich schon seit Woche 1 sind die eigentlich fällig, die Chiefs. Aber sie stehen 7-0. Und das ist eben schon beachtlich, dass das von Woche zu Woche halt funktioniert. Und wenn die doch irgendwann mal wieder gesund werden auf diversen Positionen in der Offensive, dann Halleluja. Dass die jetzt schon alles gewinnen, ist eigentlich ziemlich beängstigend. Dann, glaube ich, verstehe ich, woher du kommst. Und die Frage ist halt, gibt's da irgendjemanden, auch von diesen genannten Teams, Houston, Pittsburgh, Buffalo, ist da irgendjemand, Baltimore, in der Lage, das Team zu schlagen? Baltimore war dicht dran in Woche 1, aber auch Woche 1. Geht das auch ein bisschen später im Jahr oder im nächsten Jahr? Schwierig zu sagen. Gibt ein paar Teams, die haben auf jeden Fall das Zeug dazu an einem guten Tag. Drängt sich jetzt schon explizit jemand auf, würde ich sagen, nein.
Okay. Nicola, jetzt zu dir die Fachfragen, bitte.
Achso, nee, ich hätte noch gesagt, bei Buffalo müssen wir halt schauen, weil wenn man sich die Sieger anschaut, Cardinals, Dolphins, Jaguars, Jets, Titans, Seahawks, werden einige sagen, na ja. Und Niederlagen bei den Ravens und bei den Texans. Ich glaube, über die Bills müssen wir mehr, weil in ein paar Wochen, weil die haben innerhalb von 4 Wochen Chiefs, 49ers, Rams, Lions. Dann wissen wir sehr gut, wo die Bills stehen. Wenn sie da Chiefs und Lions zum Beispiel schlagen, dann sind sie auf jeden Fall Contender, wenn sie natürlich von allen planiert werden. Dann weniger, aber ich glaube tatsächlich an die Bills. Die Bills allerdings in einer Division, muss man sagen, die extrem schwach ist. Also wenn sie jetzt am Wochenende Miami schlagen, dann sind sie im Grunde genommen schon Divisionssieger, weil dann hätten sie 7-2, Miami wäre 2-6 und dahinter kommen die Patriots und die Jets und die holen bestimmt keine 7 Siege mehr. Von daher, ja, also ich glaube, die Bills Bills sind auf jeden Fall schon mal als Divisionssieger eigentlich Haken dran und in den Playoffs und dann müssen wir mal schauen, wie gesagt, wie sie sich dann innerhalb der AFC positionieren und dann mit diesem Spiel gegen die Chiefs. Und ich soll jetzt fragen. Ja?
Nein, du sollst jetzt einfach mit Franz ein bisschen plaudern, weil mein Wissen ist jetzt absolut erschöpft. Mit Blick auf meinen Pittsburgh-Cappy.
Franz, machen wir die ganz großen Baustellen auf. Hat die NFL ein Quarterback-Nachwuchsproblem, nachdem jetzt die Colts Richardson gebencht haben und lieber Joe Flacco starten lassen. Hm. Wir müssen dazu sagen, Richardson 12 Spiele gemacht im College, dann von den Colts gedraftet, letztes Jahr 4 Spiele für die Colts gemacht, bevor er sich verletzt hat. Und jetzt nach 6 Spielen gebencht für Joe Flacco, wie soll sich ein Quarterback entwickeln, der nie spielt?
Das ist die entscheidende Frage, ja. Ich kann sie nicht beantworten. Die Colts wollen scheinbar Spiele gewinnen und haben beschlossen, das geht nicht oder es geht aktuell nicht mit Richardson. Sie stehen 4-4. Sie sind in der Position, die Playoffs noch zu erreichen aus eigener Kraft, keine Frage. Und haben jetzt diesen Weg gewählt. Ob das zukunftsorientiert ist? Glaube ich nicht. Weil Joe Flacco auch irgendwann nicht mehr spielt. und dann den nächsten Veteran zu holen und den Richardson oder wem auch immer vor die Nase zu setzen, das weiß ich nicht, ob das auf Dauer wirklich gut ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und wie du es gesagt hast, für das Entwicklungspotenzial oder generell die sportliche Entwicklung von so einem Quarterback kann das auch nicht gut sein, wenn du den jetzt da erst spielen lässt, dann benchst du ihn, was ja auch mental schwierig ist zu verarbeiten. Ist ja nicht so, als hätte man gesagt, du komm her, wir haben den und den, du sitzt jetzt mal 3 Jahre da auf der Bank, guckst dir ein bisschen zu und lernst. Auch eine Methode, die funktioniert, wie wir wissen, aus der Geschichte der NFL. Hier war es ja eigentlich anders geplant. Jetzt diesen Schritt zu wählen, naja, vielleicht überzeugen sie uns oder belehren sie uns eines Besseren in den nächsten Jahren, aber ich sehe es schwierig. Das ist ähnlich wie in Carolina mit Bryce Young, den man bencht für Andy Dalton. Natürlich lief es dann mal ein Spiel besser, danach aber auch schon wieder nicht mehr. Jetzt spielt Young, weil Dalton sich am Baum verletzt hat. Also schwierig. Für diese Spieler enorm schwierig, damit umzugehen. Von daher, ich würde noch nicht so weit gehen, zu sagen, die ganze Liga hat ein Problem auf der Position, weil es gibt ja auch Gegenbeispiele. Aber zumindest diese Teams, die genannt wurden, müssen sich da wirklich mal was einfallen lassen, wie man dann vielleicht auch den Umgang mit diesen jungen Quarterbacks ein bisschen angenehmer gestaltet.
Die Frage ist doch, was passiert, wenn irgendwann, also ich meine, irgendwann werden die Fleckos, Daltons, Winstons und so dieser Liga, die sind dann einfach zu alt. So, also wer sind dann die Nachfolger? Weil The Richardson ist 22, sitzt auf der Bank. Bryce Young ist 23, sitzt auf der Bank. Trey Lance 24 sitzt auf der Bank. Justin Fields 25 sitzt auf der Bank. Zach Wilson 25 sitzt auf der Bank. Mac Jones ist 26 sitzt auf der Bank. Kenny Pickett ist 26 sitzt auf der Bank. Natürlich, das sind alles keine Patrick Mahomes wahrscheinlich, wobei Anthony Richardson hat ja vielleicht durchaus das Talent, aber der braucht halt wirklich, also der hat ja das Talent wahrscheinlich und auch noch die physischen Komponenten. Der kann ja den Ball tief werfen, kann selber laufen, der muss halt reifen, auch wie viele Hits er nimmt und so, aber wenn die nicht spielen, frage ich mich halt, also irgendwann hast du halt keine Quarterbacks mehr, die du einsetzen kannst. Es sind halt immer noch 32 Spots, die besetzt werden dürfen, weil es 32 Starting Quarterback Jobs gibt. Aber irgendwie sehe ich da immer so, also wenn wir jetzt den Fall Richardson nehmen, das sind wirklich 10 Spiele. Und wenn du nach 10 Spielen sagst, ja nee, wir wollen jetzt unbedingt wieder in die Playoffs. Schwierig. Zumal meistens ist es ja auch so, diese jungen Quarterbacks, die hochgedraftet werden, du hast ja meistens einen hohen Draftpick aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil du nicht gut bist. Das heißt, es ist ja nicht so, dass du die jetzt in ein fertiges Team schmeißt.
Genau, ja. Die Geduld geht halt vielen da irgendwie ab. Und wie du es schon gesagt hast, wirklich eine Reihe an Spielern, wo man sich gedacht hätte, ja, das ist halt die neue oder die Generation, die dann auf der Position auch ein Stück weit bestimmt, aber man tut sich schwer, offensichtlich, seit einigen Jahren auch diese Geduld an den Tag zu legen, zumindest in vielen Fällen. Und das sind dann meistens auch Schnellschüsse irgendwie. Es gibt ja Gegenbeispiele, siehe Denver diese Saison. Katastrophaler Saisonstart, aber man hat an Bo Nix erstmal festgehalten und jetzt sieht's ja gar nicht so schlecht aus für die Broncos. Also das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt mal nur wirklich anhand dieses Beispiels nimmt, durchaus auch mal vielleicht ein Vorbild, dass es nicht immer sofort von auf Anhieb klappen muss. Ist schön, wenn es funktioniert. Wenn nicht, ja, natürlich, immer Druck dahinter. Jeder will irgendwie gewinnen. Nur, wie du es gesagt hast, die Geduld geht vielen manchmal ab, weil man ja aus einer Position kommt, in der es schon nicht gut war und dass das dann vielleicht auch ein paar Jährchen dauert, bis man wieder an einem Punkt oder überhaupt mal an einem Punkt ist, wo man konkurrenzfähig ist, in einer Position ist, die Playoffs zu erreichen, es dauert. Und das tut diesen Spielern tatsächlich nicht so gut. Und wenn das dann wirklich so ist, dass dann diese Riege, die jetzt immer wieder den Vorzug bekommt, irgendwann abtritt, dann hast du natürlich noch so auf vielleicht bei der Hälfte aller Teams hast du halt Quarterbacks, die dann in einem Alter sind, wo die dann halt diese Generation darstellen. Bei den anderen bin ich dann auch sehr gespannt, wie es aussieht. Weil dann hast du im schlimmsten Fall halt eine Quarterback-Position mit 2, 3 Spielern, wo der Älteste ist dann vielleicht 27, 28, hat aber wenig gespielt, zumindest in den letzten Jahren. Ja, und dann kommt wieder irgendein Junger dahinter und das ist ein Teufelskreis. Also ja, es ist interessant.
Also ich bin gespannt, ob der NFL das irgendwann auf die Füße fällt. Also was heißt der NFL? Es sind im Grunde genommen die Teams. Aber wenn du hier das konkrete Beispiel Colts, du draftest einen Quarterback, der 12 Spiele im College gemacht hat. Dann Tag 1 spielt er quasi, dann nach 4 Spielen ist er verletzt, raus fürs Jahr, Schulterverletzung, dieses Jahr spielt er 6 Spiele, hat seine Höhen und Tiefen, am Wochenende muss man dazu sagen, gab's fürchterliche Drops seiner Receiver, für die kann er nichts, ja. Es gab auch diese eine Phase, wo er sich selbst aus einem Play rausgenommen hat, weil er müde war, wie er danach der Presse gesagt hat. Das war jetzt nicht unbedingt Werbung für ihn selbst, aber sei es drum, der ist halt auch noch 22. Aber ja, also wenn du jetzt die Playoffs erreicht seit Colts, dann hast du vielleicht den Job des Head Coaches und des General Managers gerettet, aber ich weiß nicht, ob du einen großen Schritt nach vorne gemacht hast.
Ja,
aber ich möchte nicht grätschen, aber es ist ja wie beim Tennis. Keiner der Top 100 sagt ja freiwillig, geil, da ist ein junger Spieler, da mache ich jetzt Platz. Und genauso ist es doch bei diesen Quarterbacks, es gibt 32 geile Jobs, Starting Quarterback einer NFL-Franchise. Und die eine Seite ist, dass die alten Quarterbacks nicht von sich aus sagen, komm, lass mal die Jungen spielen. Und das andere ist, dass die meisten Teams zumindest, wenn sie nicht gerade tanken, gewinnen wollen. Also ich glaube, dass jedes Jahr dann, und Franz hat ja auch gemeint, dass es ein paar Beispiele gibt, dass jedes Jahr hier eine neue, wirklich gute Klasse an Quarterbacks kommt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Meine zwei Sätze. Nee, das ist natürlich nicht. Aber wie gesagt, nehmen wir jetzt den Fall Aaron Rodgers oder Jordan Love, die haben jeweils ein paar Jahre hinter einem absoluten gesetzten Quarterback gesessen, wo sie lernen können. Ob jetzt ein Bryce Young viel von Andy Dalton lernen kann oder ein Anthony Richardson davon lernen kann, dass er jetzt irgendwie hinter Joe Flacco sitzt, weiß ich halt nicht. Also Flacco bringt halt viel Erfahrung mit, klar, aus den Zeiten in Baltimore, wobei auch da, wir erinnern uns, die Sache mit dem Elite Quarterback oder nicht, war immer eine Diskussion. Nur das war ja dann teilweise über Jahre mit den gleichen Coaches, und dann kannst du natürlich auch als junger Quarterback die Feinheiten des Systems verstehen und so weiter, klar. Aber letztendlich, wenn einer 12 Spiele im College gemacht hat und jetzt 10 in der NFL, dann, also wenn man da erwartet, dass der schon so absolut routiniert ist, dann ist das schwierig. Wenn wir über Bo Nix reden, der hat im College 61 Spiele gemacht. Nur mal so als Vergleich, ja?
Okay.
Diese 40 Spiele Unterschied, wo soll Richardson die in der Kürze der Zeit aufholen?
Schon klar.
Und wenn du dich als Colts aktiv entscheidest, diesen vierten Pick für Richardson zu investieren, dann holst du dir einen Rohdiamant, nur dann musst du dir vielleicht auch mal die Zeit geben, ihn zu schleifen.
Okay, strecke die Waffe.
Und das geht ja auch nicht darum, ob die anderen Quarterbacks Platz machen, das ist ja eine der Coaches Entscheidung.
Das ist wahr. So.
Deshalb ja.
Okay.
Das ist irgendwie so mein persönlicher Rant zu dieser Geschichte.
Ja,
es ist also auch. Ich kann es nachvollziehen, weil man will gewinnen, ja, aber irgendwie langfristig ist das kaputt.
So, apropos gewinnen. Sportradar 360 hat gewonnen, Nicola, in der großen Lotterie um eine Akkreditierung für das Munich Game, auf das die Welt gewartet hat, der NFL, am übernächsten Sonntag. Es wird es dein erstes NFL-Game als akkreditierter Journalist sein, Nicola?
Nein, also da war ich schon bei einigen in Wembley und in Tottenham. Das wird jetzt das erste tatsächlich in Deutschland sein. Ein Kracher, Carolina gegen New York, aber ich war vor 3 Jahren schon beim Kracher. Die Urban Meyer Jacksonville Jaguars gegen Miami, und das hat Jacksonville irgendwie gewonnen. Das heißt, Urban Meyer durfte noch ein paar Wochen weiter gimpen. Es wird in etwa auf dem Niveau sein, aber es ist ein NFL-Spiel. Nimmt man immer mal gerne mit.
Absolutely. Franz, was wirst du an diesem Wochenende mitnehmen auf deinen vielen, vielen Outlets, die du betreust?
Ja, so einiges tatsächlich. Also es geht am Freitag los. Es ist ja in einigen Bereichen dieses Landes Feiertag, auch in Bayern und auch in Nordrhein-Westfalen. Deswegen Eishockey, DEL, München gegen Köln um 14 Uhr am Freitag.
Nein, ungewöhnlich. Okay.
Zeit. Ungewöhnlich. Aber so ist es.
Warst du schon in der neuen Halle, Franz?
Das Ganze beim
Franz, ist das erste?
Ja, ja, okay. Zweimal, einmal privat, einmal Arbeit.
Dein Eindruck?
Ja. Also optisch, die Halle ist gut, aber es ist noch nicht fertig.
Okay.
Cool. Sagen wir es mal so. Es ist noch nicht fertig und beim Eishockey, das war ja leider zu erwarten.
Des Spielfelds oder wie?
Nein, also ich meine, es ist alles so, was man nicht sieht, quasi.
Okay.
Im Hintergrund. Es wurde halt so auf Kante eröffnet, das ganze Ding. Und ich habe die Befürchtung, dass das, und das ist ja, naja, also das ist jetzt keine schwierige Voraussage, das hat man ja so erwartet eigentlich schon, aber dass das sehr schnell, gerade beim Eishockey, stimmungstechnisch sehr, sehr verloren sein wird, wenn nicht gerade irgendwie ein besonderes Spiel ansteht und viele Gästefans dabei sind. Weil die immer da sind, die Münchner Fans, die Treuen, die geben ihr Bestes, aber es verliert sich leider in dieser großen Halle. Und das,
absolut, mein Eindruck auch, Franz. Hundertprozentig, ja.
Hat keinen so guten Eindruck. Also mal gucken, wie es dann am Freitag ist. Am Samstag bin ich bei Sky, da gibt's NHL aus Finnland tatsächlich. Ja. Dallas und Florida, die spielen zweimal in Tampere. Auch die NHL hat nämlich Spiele hier in Europa, darf man nicht vergessen. Samstag ist eins davon, mache ich, und am Sonntag bin ich in der NFL Endzone bei The Zone zu hören mit einem Spiel zwischen Jacksonville und Philadelphia.
Großartig. Jedes Spiel mit Jacksonville ist ein Schlagerspiel. Nikola, schreibt dir das mal bitte hinter die Ohren. Fantastisch. Dann bedanke ich mich bei euch beiden.
Der Bowl vom Headcoach.
Ja, oder so. Also. Danke, Nicolas Martin. Danke, Franz Büchner. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 685.
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
Die Stimmung ist prächtig und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht, dass Axel Goldmann und Tom Heberlein beide in Köln sind. Servus, Tom.
Servus.
Und servus, Axel.
Alarm.
Ich hatte...
Ach, du liebes bisschen.
Ach, du liebes. Der Franke und der Österreicher fragen sich, ach, du liebes bisschen. Ja, das ist wirklich ganz was Spezielles. Ich hatte... Nach Spiel 4 der nun zu Ende gegangen sein wordenen World Series 2024 Visionen von 2004, weil ich mir dachte, wenn es eine Mannschaft drehen kann, dann noch der damn Yankees. Und dann kommt Aaron Judge um die Ecke, Axel, und fängt einen Ball nicht, den er normalerweise mit geschlossenen Augen fängt. Und plötzlich, ich weiß schon, für dich war es Pest oder... Was ist das
andere? Cholera.
Pest oder Cholera? Ja, Pest oder Cholera. Aber ich bin sehr froh, dass die kalifornische Pest gegen die New Yorker Cholera gewonnen hat. Die Absolut. Mets hätte ich sofort genommen.
Ich auch.
Bitte, bitte. Ja, okay, gut. Gut, okay.
Ja, also dieses fünfte Inning heute Nacht, das war schon Verkehrsunfall.
Das war Murphy's Law, oder?
Das war Murphy's Law. Wir hatten... Im Just Baseball Podcast haben wir darüber geredet, könnt ihr euch an so ein Inning erinnern? Und meine erste Assoziation war, ja, stell dir mal vor, du bist White Sox-Fan. So, dann kennst du diese Innings halt, da hast du im September, hast du davon 7 Stück gesehen. Aber im Spiel 5 der World Series, diese Fehler waren unverzeihlich. Und es fängt natürlich an mit Aaron Judge, mit dem Fehler, dass er die Augen vom Ball nimmt und was auch immer er gedacht hat, ob da getaggt wird auf eins, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, aber für mich der größte Fehler und der unverzeihlichste Fehler und die beste Zusammenfassung der New York Yankees World Series ist das Nicht-Beschützen der First Base von Garrett Cole bei 2 aus und einem Infield-Single von Mookie Betts. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehen kann, weil klar, ein Outfield-Fehler, der passiert halt mal. Dieses Volpi-Ding auf 3, das passiert halt mal. Das sind Dinge, die sind, das sind sportliche Fehler, die halt einfach passieren können, aus welchen Gründen auch immer. Das, was Garrett Cole da macht, dass oder er nicht das oder eben nicht macht, dass er nicht auf die First Base geht, das ist kein sportlicher Fehler, das ist ein absoluter Brainfart, den er da hingelegt hat. Und das passt so unglaublich gut in diese Serie der Yankees. Und als Yankees-Fan wäre das für mich der größte Aufreger an diesem Abend.
Man müsste vielleicht kurz erklären, dass es ja eigentlich ein Automatismus ist, tausendfach eingeübt in Springtrainings und so, dass der Pitcher zur First Base läuft, wenn der First Baseman anderweitig beschäftigt ist. Drücken wir es mal so aus.
Ja.
Und diesen Automatismus, der ist aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ich glaube übrigens, wenn ich das zu Aaron Judge noch dazu sagen würde, weil du gesagt hast, du weißt nicht, was er gedacht hat. Ich glaube, er hat zu viel gedacht.
Ja, wahrscheinlich.
Er hat einfach sich too much information in sein Hirn reinbauen wollen und wie hast du das so schön, der erste Gedanke ist meistens der beste, aber in dem Fall wusste er nicht mal mehr, was der erste Gedanke war. Und der erste Gedanke ist ja einfach, guck den Ball an. Es ist überall das Gleiche, ob beim Golf oder beim Tennis oder beim Baseball. Du musst auf den Ball schauen, sonst verfehlst du ihn, sonst kannst du damit nichts anfangen. Ja. Ich fand es übrigens bemerkenswert, Alex Rodriguez, den wir ja vielleicht alle noch kennen, ich schicke voraus, er ist 49 Jahre alt, hat im Fernsehen gesagt, das ist die größte Kernschmelze, die er in 40 Jahren gesehen hat. Was einerseits sagt, er hat es richtig eingeschätzt, was da passiert ist. Und das Zweite, was er gesagt hat, ist, er hat schon mit 9 Jahren die World Series geguckt.
Ja, gut.
Das ist erstaunlich. Ja. Und er hat ja zu diesem unsäglichen Vorfall in Spiel 4, das hat mich auch ein bisschen an A-Rod erinnert, der damals ja auch jemanden den Ball aus dem Handschuh geschlagen hat. Aber lasset uns für die Leute, die es vielleicht jetzt nicht vom ersten Pitch an gesehen haben, kurz aufrollen. Die Dodgers gewinnen die ersten beiden Spiele in Los Angeles. Axel, das erste müssen sie nicht gewinnen, aber Freddie Freeman sagt, komm, jetzt bin ich schon hier. Ich habe schon eine World Series, da zeige ich euch den Weg. Und dann kommen sie nach New York, gewinnen das dritte Spiel. In Spiel 4 erwachen dann aus New Yorker Sicht endlich ein paar Bats, aber eigentlich auch jetzt nicht so sehr die, von denen man es erwartet hätte. Anthony Volpe trifft mal eine Kugel. Hast du auch diese 2004er-Vibes gespürt, Axel?
Nee, also 2004er-Vibes hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte am Ende von Spiel 4, habe ich mich gefragt, wie wichtig war diese Extension im achten Inning für die Yankees, dass Volpi dann wie auch immer da auf Base gekommen ist, dass am Ende Aaron Judge noch an den Schlag gekommen ist und dann noch einen Hit hingelegt hat, weil Aaron Judge hat eine World Series gespielt, die ab oder eigentlich eine Postseason gespielt, die komplett zum Vergessen war. Du musst einfach nur die
Strikeouts,
die mir durchlesen. Ja, dann wirst du oft Aaron Judge lesen. Und dass er dann am Ende diesen Hit hatte, da habe ich gedacht, oh, ob sich die Dodgers nicht darüber doch noch ärgern würden, dass man ihm diesen Hit dann noch serviert hat. Völlig unabhängig jetzt vom Ergebnis, ob die Yankees das Spiel 6-4 oder 11-4 gewinnen, spielt keine Rolle. Aber dass man Judge dann noch den Hit gibt, da habe ich gedacht, ach, das würde mich ärgern. Und als dann gestern Abend oder heute Nacht mit seinem ersten At-Bat Judge diesen Two-Run-Home-Run rausgeschlagen hat und Yankee Stadium komplett freigedreht ist, die Fox-Kommentatoren sich überschlagen haben mit "Ah, there it goes, he's awakened, the sleeping giant, bla bla bla", habe ich gedacht, ah, vielleicht haben wir da einen kleinen Momentum-Shift gesehen im achten Inning des vierten Spiels. Aber diese 2004er-Vibes, wo du sagst, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert. Die hätte ich wahrscheinlich frühestens gehabt, wenn sie heute Nacht gewonnen hätten. Gestern hatte ich die noch nicht.
Okay. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, was Axel hier beschreibt. Ich war bei 3 oder 4 Playoff-Spielen der Yankees, ist schon sehr lange her, im Stadion. Und das ist schon eine Atmosphäre, die ist grandios. Ist in Boston sicherlich auch so, in Los Angeles möglicherweise auch, aber da ist das Wetter fast so gut. Aber wenn scheiß Wetter ist, wenn es kühl ist und dieses Yankee Stadium, du spürst dann, die Leute kennen sich aus, da geht dann auch niemand raus ans Buffet, sondern da sind wirklich alle Leute in ihren Stands und wenn sich dann was dreht und was haben wir da gesehen, 2001 gegen diesen bedauernswerten Closer der Arizona Diamondbacks, okay, die Diamondbacks haben es dann trotzdem gewonnen, aber da entsteht eine Energie, die vielleicht nicht einzigartig im Sport insgesamt ist, aber das ist ganz was Besonderes und da sehe ich komplett, dass die gegnerischen Teams da ein bisschen einknicken und die werfen. Und du hast halt im Baseball diesen Vorteil, die Dodgers haben ihn ja auch ausgenutzt. Axel hat, glaube ich, letzte Woche gesagt, vielleicht macht Spiel 7 in Los Angeles, gibt dann den Ausschlag, dass du eben als Heimteam, als Zweiter schlagen kannst. Diese Energie ist ganz was Besonderes und ich bin irgendwie froh, dass vorbei ist, Tom. Weil selbst wenn die Energie dann auf Los Angeles Seite gewesen wäre, aber ich traue den Brüdern in Pinstripes nicht über den Weg. Und ich finde es großartig, dass vielleicht auch noch deine Einschätzung bitte, wie es die Dodgers geschafft haben, mit einer Payroll von über 300 Millionen Dollar so dazustehen, als ob sie Außenseiter gewesen wären.
Also wenn du die Payroll ansprichst, es gibt ja immer diese bereinigte Payroll. Die bereinigte Payroll der Dodgers war bei 243 Millionen, die der Yankees bei 309 Millionen. Also das war schon, also ist eine Rechnerei, die man, ne, das kann man sich hinbiegen, wie man will, aber grundsätzlich hatten die in diesem Jahr weniger Gehälter, als es die Yankees hatten. Was ich sehr bemerkenswert fand, muss ich sagen, also wenn ich mich an die Sendung von vor 2 Wochen erinnere, habe ich ja die Dodgers in Grund und Asche geredet und gesagt, die holen nie was. Ich leiste also Abbitte, werfe Asche auf mein Haupt, knie vor irgendwelchen Schreinen nieder und ja, leiste Abbitte. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Das Entscheidende war, glaube ich, für die Dodgers, dass die diese Serie gegen San Diego noch gedreht haben. Das war für die, glaube ich, ein bisschen so der Momentum-Shift. Es haben ja auch relativ viele Leute gesagt, sie sind da spätestens da als Team zusammengewachsen. Sie wussten, dass sie sich aufeinander verlassen können. Jeder hat einfach das gespielt, was er kann. Was ich sehr bemerkenswert fand, muss ich sagen, dass der oft unterschätzte Dave Roberts, also der Manager der Dodgers, dass der wirklich gute Entscheidungen getroffen hat. Der hat seinen Bullpen gut gesteuert, der hat seine Pitcher gut gesteuert. Er hatte, das muss man allerdings auch dazu sagen, natürlich auch eine Line-Up, die wesentlich ausgeglichener war, als es die der New York Yankees ist, wie ich finde. Also du hattest relativ viel Erfahrung da drin. Und dann hattest du natürlich irgendwie einen Freddie Freeman drin, der da diesen Walk-off Grand Slam da im ersten Spiel raushaut. Und im Prinzip, muss man ja fast sagen, war das schon fast der entscheidende Nackenschlag für die Yankees. So nach diesem Motto, oh, nee, gibt's nicht. Ne? Und also dieser Zusammenhalt, diese Resilienz, die diese Dodgers gezeigt haben, muss ich sagen, die nötigt mir schon ein bisschen Respekt ab. Also das musst du erst mal so hinbringen.
Also war es 100% Aaron Boone schuld, dass er Nestor Cortes gebracht hat?
Nein, das würde ich jetzt nicht sagen. Das ist nicht seine Schuld. Du triffst halt manchmal Entscheidungen und die gehen nach hinten los. Na, das war die logische Entscheidung, finde ich, dass er ihn gebracht hat. Aber manchmal.
Das sieht aber New York Sports Tabloid sehen das ein bisschen anders.
Der Bulle war es nicht ganz deiner Meinung.
Du weißt aber schon, dass die hinterher immer alles besser wissen, ja, oder? Nein, du triffst halt manchmal eine Entscheidung, von der bist du überzeugt und dann geht's halt einfach nach hinten los. Also was hat jetzt Dave Robert mit seinen Pitchern gemacht, gell? Also Walker Buehler da nach 2 Tagen Pause als Closer noch rauszuschicken. Also das musste Eier in der Hose musst du auch erstmal haben. Ja, na, oder irgendwelche Relief-Pitcher da 42 oder 43 Pitches werfen zu lassen und sie im nächsten Spiel wieder rauszuschicken. Also das ist schon da musst du dich schon was trauen und da musst du schon auch überzeugt, sehr überzeugt sein von dem, was du da tust. Und ich finde es ganz cool, weil ich finde, der ist immer ein bisschen unterschätzt worden. Der hat natürlich in der Vergangenheit auch ein paar unglückliche Entscheidungen getroffen. Aber der hat es geschafft, da wirklich eine homogene Einheit zu formen, was ja immer ein bisschen komisch ist, weil ja dann doch immer sehr viel Wert beim Baseball vor allem auf individuelle Leistungen und Statistiken gelegt wird. Aber da hattest du, finde ich, schon den Eindruck, dass da ein Team spielt, dass da eine Mannschaft ist, die zusammengewachsen ist, die eine gute Atmosphäre im Clubhouse hat, wo der eine für den anderen einspringt. Also das sind jetzt so klassische romantische 0815 Mannschaftssport-Plattitüden, aber manchmal ist es halt einfach so, dass du sowas brauchst. Sonst geht's nicht. Einer allein macht's nicht. Also Herr Stanton hat's nicht alleine gemacht. Herr Otani hat's auch nicht alleine gemacht. Da brauchte es dann halt noch einen Freddie Freeman, einen Mookie Betts, einen Kike Hernandez, ja. Alles Leute, die in entscheidenden Situationen entscheidende Aktionen gebracht haben. So, genug geredet.
Ja, das ist im Podcast immer schwierig, wenn jemand sagt, genug geredet. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, Axel. Müssen wir abschließend noch was sagen oder wollen wir gleich mal, weil ich höre mir den, ich weiß nicht, ob du The Show mit Joel Sherman und John Heyman dir auch anhörst. Das sind zwei Writer für die New York Post. John Heyman ist auch bei anderen Outlets immer wieder am Start und dort ist ja die große Spekulation, wie es weitergeht in New York, dass Juan Soto möglicherweise ein kleines bisschen Richtung, ich überleg mal, das müsste Richtung Osten sein, rüber macht und nächstes Jahr bei den Mets spielt. Ich kann mir das schwer vorstellen, aber ich würde es extrem unterhaltsam finden. Wo gehen diese beiden Teams hin im kommenden Jahr? Wo gehen die Yankees hin, Axel? Was ist da dein Gedanke?
Ich bin gespannt, ob Boone die Postseason überlebt. Also sportlich.
Ne? Ja, ja.
Ich bin mir da auch nicht sicher. Also wenn Tom direkt sagt nein, das kann schon sehr gut sein, dass wir hier einen Wechsel in der Skipper-Position sehen.
Sie brauchen den Schuldigen. Ich meine, sie sind so oft gescheitert unter ihm. Sie brauchen den Schuldigen. Und der Schuldige ist natürlich nicht zuletzt Aaron Judge, der ja im Prinzip lauter Luftlöcher geschlagen hat. Der bleibt ihnen auf der Payroll. Sie haben wirklich einigermaßen wirklich ganz gute Spieler, wenn man das mal so sagen kann. Und sie werden, ich glaube, sie werden den Teufel tun und Soto gehen lassen. Also da holen sie sich lieber einen neuen Skipper.
Ich glaube tatsächlich auch. Also da muss man drauf gucken. Ich denke auch nicht, dass wir uns groß Sorgen um die Yankees machen müssen.
Nein, bitte nicht.
Dafür sind sie tatsächlich ein bisschen zu breit aufgestellt. Aber, und das gehört wahrscheinlich auch zur Wahrheit dazu, ich glaube auch nicht, dass sie es im nächsten Jahr so einfach haben werden, wie sie es dieses Jahr teilweise in der American League hatten. Ich glaube, dass wir im nächsten Jahr eine andere American League sehen werden. Mit mehr Aufrüstung.
Tja, und du meinst nicht, dass die Yankees dann in der ALCS und da auch schon davor nur gegen Central Teams spielen, die sie schlagen, wenn sie nur mit 7 Mann im Feld stehen?
Ich hoffe es zumindest nicht.
Ja, da ist schon echt extrem viel zusammengekommen. In diesem Jahr. Na gut, die Yankees seit 2009 warten sie nach wie vor auf eine World Series. Bei den Dodgers kann man sagen, okay, die haben ja die in der verkürzten Saison gewonnen. Das zählt für einige nicht. Ja, weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen mag. Jetzt ist es also regulär passiert und es ist wieder, und das ist vielleicht die abschließende Frage, weil dann geht's gleich weiter zum Skisport und Axel ist schon heiß,
top vorbereitet.
Schladming, ja genau, wir sprechen gleich über Schladming, ja. Aber die Frage ist Mookie Betts jetzt schon ein Hall of Famer, Axel?
Natürlich.
Also er braucht keine Zahlen mehr.
Das war eine rhetorische Frage, oder?
Naja, er hat dreimal die World Series gewonnen und war dreimal integraler Bestandteil. Für mich ist das ein Hall of Famer, unabhängig von seinen Zahlen, die natürlich auch sehr gut sind.
Ja, selbstverständlich.
Der Axel, der will doch nur bestätigt haben, was seine Meinung ist. Ne, von einem ausgewiesenen Experten will er das bestätigt wissen. Die Frage war, genau. war ja nicht mal rhetorisch, die war überflüssig im Prinzip. Das wissen wir alle.
Ja, diese Hall of Fame Voter, wer weiß, was sie da entscheiden.
Aber warum? Also es gibt ja bei Mookie Betts meines Erachtens gibt es da nicht mal eine Diskussionsgrundlage.
Nee, gibt's nicht.
Warum sollte der aus Welt, also es sei denn, es kommt irgendwie raus, Mookie Betts hat jetzt hat gewettet. Ho, ho, ho.
Ah, ja. Auf Niederlagen der eigenen Mannschaft.
Dann reden wir nochmal. Aber nee, also da sehe ich keine Diskussionsgrundlage.
Herrlich. Wer tiefer gehen möchte, hört euch Just Baseball von Axel an. Wir machen hier eine kurze Pause, denn es geht weiter. Mit einem kleinen Umweg über Sölden kommen wir dann früher oder später doch nach Schladming. Axel, vielen Dank. Auf die Planei. Geherst. Danke, Axel. Kurze Pause.
Servus, grüß euch, da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch!
Ja, komischerweise, Axel Goldmann hat den Einkehrschwung gemacht und ist uns für den Skisport nicht erhalten geblieben. Aber ich freue mich sehr, dass zum einen Tom Heberlein vom SED dabei geblieben ist und neu dazugekommen von der Standard.at beziehungsweise vom Standard Him und Itself, Lukas Zara. Servus, Lukas.
Hallo.
Guten Tag.
Lukas, wir haben uns, ich möchte sagen, na, Tränen reichen nicht, aber doch sehr, sehr herzlich verabschiedet in der Wiener Stadthalle am Dienstagabend am vergangenen. Bevor du nach Sölden gefahren bist, hat dieses Wochenende all das erfüllt, was du dir gewünscht hast. Ich habe natürlich dann einen Artikel über das mögliche Comeback von Lindsay Vonn im Standard am Montag, war es glaube ich, oder Dienstag, gelesen. Aber dieses Wochenende in Sölden, war es eine Reise wert, Lukas?
Auf jeden Fall. Also ich hab mich sehr gefreut, dass es losgegangen ist, dass jetzt nicht mehr nur drüber geredet wird, dass ein Niederländer zurückkehrt. Und auch ein Brasilianer, by the way, sondern dass es wirklich passiert. Und es war dann doch, ich wollte es am Anfang gar nicht zugeben fast, aber es war dann schon ziemlich cool, dort am Sonntag auch dabei zu sein. Und es war so spannend wie selten, vor allem nicht diese Auftaktsrennen in Sölden, die ja sportlich gesehen jetzt nicht ultra aufregend sind. Man wird am Ende der Saison nicht selten über das Rennen in Sölden als Highlight sprechen. Aber in diesem Jahr war das ein bisschen anders. Es war sehr cool zu sehen, Lukas Broten zurück im Weltcup, der eine pompöse Pressekonferenz gegeben hat, noch am Donnerstag auf 3000 Metern Höhe in einem sehr fancy Restaurant, würde ich meinen. Und dort hat er schon gesagt, ich kann sehr gut reden, aber jetzt wird es auch Zeit, dass ich sehr gut fahren kann oder im Schnee fahre. Und das hat er gezeigt. Und dass Marcel Hirscher da zurück ist und im zweiten Durchgang die drittbeste Laufzeit fährt, ja, die Bedingungen sind schlechter geworden im Verlauf dieses zweiten Durchgangs, aber trotzdem, das war, glaube ich, schon ganz cool. Und also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Auch das Rennen am Samstag aus österreichischer Sicht dann mit einem Podestplatz, den nicht viele erwartet haben, war das ein richtig cooler Auftakt. Und ja, schade, dass es jetzt 3 Wochen dauert, bis es wieder weitergeht.
Es war ein richtig...
Tom, Lukas Braten.
Ja, Entschuldigung.
Ja,
bitte. Nein, alles gut.
Nein, sag nur, bitte.
Ich wollte eigentlich nur erkennen.
Lukas Braten ist er verheirateter Neureuther. Ja. Ich weiß nicht, warum er nicht den Namen von Felix angenommen hat. Das ist ein bisschen enttäuschend.
Ja, das wird dann ein bisschen zu lang, ne? Also Lukas Bingero, Braten, Neureuther. Da weißt du gar nicht mehr, wer, was du in die Überschrift machen sollst. Also. Nein. Ich wollte nur noch sagen, ich kann dem Lukas ja nur zustimmen. Also ich bin zwar, gebe ich offen zu, am Freitagabend schon wieder rausgefahren.
Aber du hast schon am Donnerstag und am Freitag echt einen coolen Vibe in Sölden gespürt. Was ich bemerkenswert fand, muss ich sagen, als ich nach Hause gefahren bin am Freitagnachmittag, kam ich an einem Sportgeschäft vorbei, das für 16 Uhr eine Autogrammstunde mit Lukas Broten angesetzt hatte. Nun bin ich ein bisschen immer skeptisch, wenn so Autogrammstunden irgendwie im, ja, irgendwie so verstreut stattfinden. Aber da war richtig was los. Da standen die Leute zu Dutzenden vor der Tür und vor allem Kids. Also das fand ich schon sehr bemerkenswert. So, jetzt zu deiner Frage.
Nee, der Broten ist ein, das ist einfach ein richtig cooler Typ, der natürlich ein kleines bisschen anders ist als die anderen oder sehr ein großes bisschen anders ist als die anderen. Aber er war ja einer von nur zwei Läufern, die eine Startnummer nach Hirscher gehabt haben und noch schneller waren als der Hirscher. Also wenn ich die beiden jetzt kombiniere, okay, Broten ist viel jünger, hat nur ein Jahr Pause gemacht. Ich war von beiden, so wie Lukas, schwer beeindruckt, sportlich, du auch, Tom?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich von Hirscher nicht noch mehr beeindruckt sein soll. Ich glaube, wer Wunderdinge erwartet hat, der war sowieso von vornherein auf dem Holzweg. Ich meine, 5 Jahre sind halt einmal 5 Jahre. Und 5 Jahre sind halt auch 5 Jahre kein Material entwickelt, kein Material weiterentwickelt. Gut, der Kollege Christoffersen ist auch mit diesen Hirschschieren gefahren. Aber es ist immer noch was anderes, ob du dann selber auf diesen Brettern draufstehst, ob du sie selber für dich abstimmst, ob du selber diese ganze Entwicklung, ob du dich selber an diese ganze Entwicklung anpassen musst. Insofern fand ich das, was er gemacht hat, schon echt cool. Nach 5 Jahren mit offensichtlichen Materialproblemen, also der Felix Neureuther hat es im Fernsehen sehr gut analysiert und hat den Laien mal erklärt, warum das Material nicht stimmt, hat dann erklärt, ne, also ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber er hat erklärt, dass Hirscher Materialprobleme hatte und woran man das sieht. Also das war schon sehr, sehr auffällig. Und so gesehen fand ich die Leistung von Hirscher vielleicht noch besser als die von Broten, wobei man natürlich schon auch dazu sagen muss, gut, auch ein Jahr Pause, Startnummer 41 und dann so runter zu pflügen, vor allem dann auch im zweiten Lauf, das war schon echt, echt klasse. Und es ist echt cool, dass die beiden wieder dabei sind. Ich habe mich, gebe ich offen zu, ein bisschen aufgeregt über dieses ewige Hin und Her von Hirscher, fährt er jetzt oder fährt er nicht. Ob das jetzt alles so beabsichtigt war, um noch mehr Interesse zu erzeugen, das weiß ich nicht. Lass ich mal so dahingestellt. Aber das ist schon echt, echt cool, was die beiden da gemacht haben, muss man sagen. Sportlich auf jeden Fall.
Lukas, jetzt fährt Lukas Broten bekanntermaßen für Brasilien, weil ihm der norwegische Verband ein kleines bisschen zu oder ein großes bisschen zu strikt war. Ich habe gesehen, dass er sich mit Atlee Lee McGrath, habe ich dann Lee, glaube ich, zu viel reingebracht. Egal, mit McGrath hat er sich super verstanden. Aber wie ist deine Beobachtung? Wie hat Lukas Broten mit den anderen Norwegern getan? Ich glaube, Christoffersen und er sind eher unverdächtig, dass sie gemeinsam in den Urlaub fahren.
Fährt Christoffersen überhaupt nicht, mit jemandem in Urlaub?
Genau, ja. Christoffersen liegt weniger an Broten. Ja. Das schon. Na, McGrath ist der Best Buddy von Broten in dem Weltcup. Und ich glaube, mit dem Steen Olsen, der ist, glaube ich, ein Jahr jünger noch als die beiden, sind die quasi selber Jahrgang und verstehen sie super. Was mir aufgefallen ist, vielleicht bilde ich es mir ein, Broten steckt andere Läufer auch noch ein bisschen an. Er kitzelt noch ein bisschen was raus aus den anderen. Ja, ja gut, dass der McGrath reagiert auf ihn und dass sie sich gegenseitig Gesten zuwerfen, okay. Aber auch beim Alex Finazzer ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Ja, dass der Finazzer kommt ins Ziel, landet hinterm Broten und interagiert mit dem ein bisschen. Ich finde, das tut dem gut. Ich glaube, es springt so ein bisschen über. Natürlich wird das nicht allen gefallen. Es sind alle ein bisschen verschieden, sind ein paar ein bisschen verschlossener. Da wird der Broten jetzt auch nichts großartig ändern dran. Aber mir kommt vor, der bringt wirklich Schwung sich selbst, sondern kitzelt auch bei den anderen ein bisschen was raus. Und das muss man, dem muss man nur irrsinnig dankbar sein. Ja? Finde ich cool. Und ja, dieser Tanz im Ziel, das war schon, also ich bin hyped. Mir taugt es komplett. Also was ganz was anderes ist, das tut dieser Szene schon sehr gut, finde ich, ja.
Das ist übrigens ja, eine gute Beobachtung, so, dass der die anderen um sich herum tatsächlich ein bisschen gelöster oder entspannter und auch lässiger erscheinen lässt. Und man sagt ja häufig, dass gute Leute die Leute um sich außenrum noch besser machen, als sie vielleicht ohnehin schon sind. Aber das ist eine richtig coole Beobachtung. Und tatsächlich hatte man ja schon den Eindruck, dass, also angefangen mit dieser Pressekonferenz von Broden, dass da eine herkommt, hat einen riesengroßen Besen in der Hand und staubt erstmal 3 Meter Staub von irgendwie diesem Skiweltcup weg. Also das muss man schon sagen, das hat er schon gut gemacht. Ey, komm, wenn selbst Hirscher nach seinem ersten Lauf lacht, winkt, also Wahnsinn, da habe ich mir gedacht, was hat denn der in der Früh geraucht, der Freund?
Ja, er war bei Braten im Zimmer, da musst du dann rauchen, weil da reicht schon, wenn du einatmest.
Wir haben sich unterhalten, es hat gereicht. So.
Ja. Ich würde übrigens, liebe Skifahrer da draußen, konzentriert ihr euch auf das Skifahren und auf das Netz sein Tanzen, überlasst bitte den Braten. Ich möchte nicht irgendeinen Schweizer da plötzlich im Ziel tanzen sehen, das führt zu nichts Gutem. Ein Wort noch, Tom, zu Marco Odermatt, der geil gefahren ist, bis er halt rausgeflogen ist. Ich glaube, ich habe gehört, er war dann 6 Zehntel vorne zu diesem Zeitpunkt. Hätte natürlich das Rennen gewonnen. Hirscher wäre möglicherweise gar nicht in den zweiten Durchgang gekommen, wenn Loic Meillard. Ja, aber ich meine natürlich immer alles Happy-Wari. Ich glaube, er wird es verschmerzen können, der Odermatt. Tom,
es ist brutal. Der ist zum ersten Mal seit Menschengedenken in 2 Riesenslaloms nacheinander ausgeschieden. Ich glaube, er muss bis in die Schüler zurückgehen, um das jemals zu... Nein, also Scherz natürlich. Ich finde, der hat es ganz gut erklärt. Ich weiß nicht, ob er es woanders auch noch erklärt hat, als im Bayerischen Rundfunk hat er es relativ gut erklärt. Er hat gesagt, er hatte einfach richtig Bock, Vollgas zu geben. Ja, und er hat auch gesagt, du kannst einfach nur dann große, triumphale Geschichten schreiben, wenn du halt Vollgas gibst. Er hat dann aber auch zugegeben, ich habe es heute ein bisschen übertrieben. Also ich spreche jetzt kein Schweizerdeutsch.
Solange du nicht tanzt, Tom, ist es
um Gottes Willen, du willst mich nicht tanzen sehen, du.
Nein, niemand möchte
nein,
das.
Nein, auf keinen Fall. Nein, mein Gott, also ich glaube, Marco Odermatt wird es verkraften. Ich glaube, der ist grundsätzlich so stabil, dass er das wegsteckt. Also jeder hat mal so einen kleinen Ausriss. Und ja, er hat bis dahin schon gezeigt, dass er halt richtig, richtig gut unterwegs sein kann. Er wird es verkraften, er wird es verschmerzen, glaube ich. Er wird trotzdem am Ende der Saison wieder den Gesamtweltcup gewinnen.
Und darüber besteht, glaube ich, kein Zweifel. So, gehen wir zurück zum Samstag, einen Tag, der mir nach wie vor schwer im Magen liegt. Ich bin 5. Platz von Schifrin, kann ich nicht akzeptieren, tut mir leid. Aber wenn jetzt Lukas Zara sagt, dass Lukas Braten positiv auf die anderen Skirennläufer, Achtung, männlich abfärbt, dann würde ich ihm wirklich nahelegen, oder ich würde sogar was dazu beisteuern, dass er mal ein Wochenende mit Julia Scheib verbringt, privater Natur. Weil Julia Scheib ist 3. geworden, fantastische Skifahrerin. Aber dieses Medientraining, Lukas, das der ÖSV seinen Sportlerinnen und Sportlern angedeihen lässt. Ich habe es ja am Montagabend bei Servus TV gesehen. Boah, das ist wirklich schlimm. Du hast einen anderen Eindruck von Julia Scheib. Du hast mit ihr, glaube ich, mal auch one-on-one gesprochen letztes Jahr. Wir sprachen auch drüber. Aber das bringt den Skisport leider bei den jungen Fans nicht weiter.
Ja, die ist natürlich eben, die fällt wahrscheinlich in die Kategorie an Leuten, die eben nicht so extrovertiert sind wie der Broden. Und da wird er auch nicht viel dran ändern können. Die wird jetzt auch bei Servus TV einfach nervös gewesen sein. Ja, der ist dort das erste Mal gesessen. Das ist ihr erster Podestplatz. Bei der Siegerehrung hat sie die Shampoosflasche nicht gescheit aufgekriegt. Da haben wir die anderen helfen müssen. War fast wieder ein bisschen witzig. Die macht ganz klare Ansagen, was ihre Ziele sind. Finde ich cool, weil sie ist bis jetzt ein paar Mal in die Top 10 gefahren und sagt, sie will auf Podest fahren, sie will Rennen gewinnen und auch bei dieser WM in Saalbach eine Medaille holen. Das kann relativ schnell auch ihr negativ ausgelegt werden, weil wir nicht so einen amerikanischen Mindset haben im Sport. Deswegen finde ich das sehr cool. Die ist sehr klar in den Aussagen und sie ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil sie während der Corona-Pandemie, wo es auch wo es ein paar Läuferinnen und Läufer gegeben hat, die, hageliges Thema, aber die bei der Impfung eher sich dagegen ausgesprochen haben und sie ganz proaktiv sich dafür ausgesprochen hat, auch in der Öffentlichkeit. Das hat Hand und Fuß gehabt irgendwie. Das fand ich gut, dass es da, dass sie ausgerechnet bei so einem Thema sich positioniert hat. Das rechne ich ihr irgendwie im Nachhinein noch hoch an. Und bis jetzt, ja, Verletzungen gehabt, deswegen auch oft gebremst worden. Und jetzt wirklich Klopf auf Holz, dass sie verletzungsfrei bleibt. Ja, ein guter Auftakt, aber nicht, dass da jetzt was Blödes passiert in den nächsten zwei Wochen im Training oder so und dann ist schon wieder alles vorbei. Aber ja, sie ist sicher sehr zurückhaltend und gibt da weniger Preis. Das will sie der Öffentlichkeit nicht so zeigen und ja, dann ist sie halt übervorsichtig. Schade, aber ja, ich sag so, jeder ist ein bisschen anders.
Ja, es ist, jeder ist ein bisschen anders und nicht jeder kann wie die Niki Schmidhofer sein, die hat einfach ja einen natürlichen Schmäh hat. Ich war wirklich, also ich habe mir gedacht, die wirkt so gebremst dann auch bei Servus TV. Die Birgit Nössing als Moderatorin, die hat alles gegeben, die ist ja auch wirklich total nett, die Birgit, ich kenne sie einigermaßen gut und da ist halt dann, da geht noch mehr, ja, das muss halt auch jemand sagen. Es ist wirklich so, als ob vom ÖSV die Order käme, auf keinen Fall zu viel sagen, lieber zu wenig.
Also diese Order ist vielleicht zu viel, aber diese Tendenz gibt's auf jeden Fall. Ja, nichts Falsches sagen. Ja. Das wird den Athletinnen und Athleten auf jeden Fall im ÖSV auch mitgeteilt. Ja, nichts Falsches sagen, lieber vorsichtig sein, ja. Das kann ich sagen. Was mich noch interessieren wird, vielleicht an euch beide, was sagt ihr dazu, dass dieses Rennen jetzt in Deutschland im BR gelaufen ist? Ja? Hat man da nicht eine Chance vertan, dieses Wochenende, wo doch sehr viel Aufmerksamkeit drauf war, nicht doch dieses zumindest im Hauptfernsehen in Deutschland zu zeigen?
Warum hast du die Hintergründe? Weil der BR ist ja in Schladming immer aktiv, das weiß ich, dann auch mit Rainer Schönfelder. Aber ansonsten ist es natürlich ein ARD oder ZDF.
Oder ist es,
ich weiß gar nicht, warum
oder ist es auch völlig wurscht? Weiß ich
nicht. Naja, sagen wir es mal so, es ist, es war praktisch ein ARD-Wochenende. Aber selbst wenn es ein ZDF-Wochenende gewesen wäre, hätte ich bezweifelt, dass die reinfahren. Das hat, soweit ich das mitbekommen habe, klare Kosteneinsparungsgründe. Es ist einfach so. Ne? Also ich meine, die hatten zwar, der Tobias Barnasoy ist drin gewesen am Donnerstag und am Freitag, aber ansonsten mussten die das aus München kommentieren. Ich finde es schon mal wichtig, dass es wenigstens im BR live gelaufen ist. BR ist nun mal der Ski Alpin Sender. Es ist ja auch gestreamt worden bei der Sportschau. Man sollte übrigens nicht vergessen, dass das nicht das einzige Land ist, das Schwierigkeiten hatte. Gut, in Brasilien wird es, glaube ich, übertragen.
Ja,
auch aber gestreamt, zum Beispiel, aber zum Beispiel in Norwegen, die hatten bis zwei Tage vorher, gab es keinen Fernsehsender, der das ins Programm nehmen wollte. Und dann hat Verdensgang, also diese Zeitung, die Rechte gekauft. Die haben es dann auf ihrer Website gestreamt. Also es ist jetzt nicht so, dass das nur eine Problematik ist, offensichtlich die deutschen Öffentlich-Rechtlichen betrifft. Es ist halt einfach ein enormer Aufwand, ne, wenn du für ein Wochenende da durch die Walachei fährst, alles mitschleppen musst. Und ja, dann kommt natürlich auch dazu, wir hatten jetzt nicht unbedingt Siegfahrer am Start. Ne, das muss man schon auch berücksichtigen. Und es ist halt, ja, es ist selten, es generiert schon Aufmerksamkeit. In diesem Fall jetzt nicht zuletzt durch Marcel Hirscher und als Sideshow Lindsay Vonn und Lukas Broden. Also mit Hirscher können die Leute was anfangen. Also das sorgt schon für Aufmerksamkeit in Deutschland, aber natürlich ist die Aufmerksamkeit größer, wenn Kitzbühel ist und wenn Schladming ist und da noch ein Deutscher gewinnt. Das ist ja unbestritten. Ne?
Wenn Axel Goldmann den Nachtslalom auf der Planei gewinnt, Tom, dann sind wir dabei. Aber ich glaube, das dauert.
Du weißt aber schon, dass auch ich nicht unsterblich bin, gell? Ja. Also, wann das passieren soll, ist mir schon ein Rätsel. Nichts für ungut,
Axel. Wir werden ihm das so weiter. Ja, so, jetzt sind leider wirklich drei Wochen Pause, aber das macht uns ja nichts, weil wir schon in zwei Wochen dann über Levi sprechen werden und über Gurgel und ob Hirscher dabei ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich möchte nur noch eine kleine Enttäuschung preisgeben, gerade an dich, Lukas, weil Ich weiß, du bist auch ein Mann der Ästhetik. Mhm. Und ich hatte mir vom Rennanzug von Lukas Braten ein bisschen mehr erwartet. Natürlich ist er ein fescher Bursch, aber ich habe mir hier irgendwas komplett Ausgeflipptes erwartet.
100% derselben Meinung. Ich habe das auch angesprochen bei Kollegen, dass es dann was Dunkelblaues wird mit so weiß, mit so weißen geschwungenen Linien. Das war mir fast ein bisschen zu wenig. Aber er hat schon ein bisschen zurückgesteckt, der Braten. Hat auch beim Atomic Media Team, Media Day Medientermin vor 3 Wochen circa, ist er auch ganz schlicht aufgetreten und nicht so ausgefallen, wie er das schon in der Vergangenheit gemacht hat. Jetzt hat er bei dieser PK in Sölden hat er von Moncler, seinem neuen Sponsor, da diese Edeltaunen-Jacken-Marke, die von dem Label hat er halt Gewand angehabt. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr erwartet, seine Trainingsanzüge, mit denen er Trainingsvideos und Fotos postet, die schauen schon cool aus. Aber ja, so ist es eben. Vielleicht lässt er sich auch da Luft nach oben, und die waren schon nervös. Die waren schon sehr erleichtert, dass das so gut gegangen ist. Das hat man dann im Zielbereich auch gesehen. Der hätte ja auch ausrutschen können, eben im ersten Durchgang, so wie das im Odermatt passiert wäre. Und dann wäre er vielleicht waren sie da ein bisschen vorsichtig, wenn er dann mit etwas ganz Schrillem gefahren wäre. Ja, vielleicht haben sie da ein bisschen zurückgesteckt. Aber so bleibt Hubertus von Hohenlohe der mit den extravagantesten Skianzügen, ist ja auch nicht schlecht.
Ja, mir hat Marc Girardelli letzte Woche gesagt, dass er glaubt, dass Braten im Slalom eher wieder schneller an der Spitze sein wird, weil er dort halt auch, weil das eigentlich seine bisschen bessere Disziplin ist. Da können sich alle anschnallen in Levi, wo es kaum bergab geht. Ich freue mich trotzdem. Danke Lukas, danke Tom. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 685 und schmeißen uns dann mit Tennis ins Wochenende.
Ja, hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 685. Weiter geht's zum Abschluss mit Tennis und ich freue mich, dass in dieser Woche wieder dabei ist Jörg Almroth. Servus, Jörg.
Hallo Jens, grüß dich.
Ich möchte so beginnen, Jörg. Ich habe ja größtes Verständnis für die Tennisprofis, die jetzt auch in Paris-Bercy spielen, die einfach müde sind. Ja, es ist kein überragendes Tennis, das wir sehen. Und dennoch stehen ja noch 2 richtige Highlights an, die ATP-Finals in knapp 10 Tagen und danach die Davis-Cup-Finalrunde. Jetzt hat Alexander Zverev, wer bin ich, dass ich Zverev kritisiere, gesagt, nein, er wird in diesem Jahr nicht bei den Finals spielen. Aber er hat sich relativ früh verpflichtet, bei dem United Cup zu spielen, der, wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube am 30. Dezember oder am 31. Dezember jedenfalls mit dem Jahreswechsel losgeht. Und da frage ich mich, hätte man mit dieser Ausgangssituation, mit einem Doppel Kravitz-Pütz, das im Davis Cup vieles, wenn nicht alles gewinnt, Struff auf 2, Zverev auf 1, hätte Alexander Zverev nicht überlegen können, zu sagen, kein United Cup, ich mach's wie Sinner, steige erst später ein, dafür Davis Cup. Hast du Verständnis für mich? Hast du Verständnis für Zverev? Verstehst du die Welt noch? Die Tenniswelt, Jörg?
Wie immer nicht, nein. also das Argument ist ja schwach. Also ehrlich gesagt, sagen wir mal so, drehen wir es mal etwas größer. Also Alexander Zverev ist ja offensichtlich angeschlagen. Was genau und wie genau und was hat es mit dieser ganzen Lungenproblematik auf sich? Ist das eine Lungenentzündung und so weiter und so fort? Warum spielt er weiter? Also sagen wir mal so, das Ganze ist ja ein Rätsel. Also wenn ich jetzt da angeschlagen bin, dann würde ich jetzt mal überlegen, was habe ich noch, was ist mir so halbwegs wichtig? Und dann würde ich ja eigentlich sagen, okay, dieser ganze Asien-Turn, den lasse ich aus. Dann habe ich in der Saison jetzt, weiß ich nicht, war es ein Monat oder so, habe ich einen Monat Pause und kann mich auf diese beiden Events, die natürlich dummerweise und klar in unserer verkorksten Tenniswelt so dicht aufeinander zum Ende einer überlangen Saison. Das ist Quatsch. Aber mit dieser Pause hätte er diese beiden Events bestreiten können. Und Deutschland, du hast ja recht, mit einem im Davis Cup immer hochmotivierten und auch eben einfach ergebnistechnisch besser abschneidenden Jan-Lennard Struff mit Alexander Zverev halbwegs ausgeruht, weil ich meine, dass er wahrscheinlich in den ATP-Finals nicht über die Vorrunde hinauskommt, diese beiden Events zu bestreiten und dann eben, ja, natürlich relativ wenig Zeit zu haben. Aber meine Güte, United Cup, was ist denn der United Cup? Was ist der United Cup? Ist der wichtig?
Nein, er ist nicht wichtig.
Er ist nicht wichtig. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, wer da sonst noch im deutschen Team spielt, der Rest, vier oder fünf Namen, die muss ich googeln.
Aber Tim Pütz hat sich gemeldet, warum auch immer, ja. Und was ist, wenn Zverev dann doch Doppel spielen möchte, so wie im letzten Jahr, und dann ist Pütze dort und denkt sich, was mache ich eigentlich hier?
Er kann es ja nicht alleine rausreißen. Klar, Pütz, ja, gut, aber das macht alles keinen Sinn, wie so vieles in der Saison irgendwie keinen Sinn macht, denn um ganz ehrlich zu sein, Lungenentzündung, dann habe ich ja ohnehin meine Diabetesproblematik und so weiter und so fort. Also ja, warum denn dann nicht ohnehin schon in dieser Saison mal längere Pausen einlegen? Aber dann spiele ich jetzt bis jetzt 81 Matches. 81 Matches als selbst, nicht, es ist nicht irgendwie, dass da alle möglichen Gerüchte einfach nur verbreitet werden. Nein, er selber sagt es ja ständig, aber er handelt eben nicht danach. Also, um's jetzt mal abzuschließen, nein, das Ganze macht gar keinen Sinn.
Ja, also gut, der Shanghai-Trip, der war natürlich Wahnsinn, ja. Da setze ich mich für so viele Stunden ins Flugzeug, wenn ich eine Lungenproblematik habe. Also, das verstehe ich überhaupt nicht. Aber okay. Ja, so, das ist das eine. Das andere ist bei jemandem, der auf der anderen Seite wieder sehr genau sein Jahr plant, das ist Jannik Sinner. Jörg, diese mögliche Sperre, die wabert natürlich über uns allen. Aber man muss schon sagen, dass Sinner, wenn er merkt, hoppla, ich bin nicht 100% gut drauf, der ist dann wieder konsequent und sagt, okay, ich fühle mich jetzt nicht gesund, ich spiele Paris-Bercy nicht, ich bereite mich auf die ATP-Finals und auf den Davis Cup vor. So sollte es sein aus meiner Sicht, weil diese Pflichtturniere, ich meine, Andy Roddick hat es auch gesagt, weil es wäre für auch gesagt, na, es ist ein Pflichtturnier, die Tausender. Dann sagt Andy Roddick auch, naja, schau mal, was passiert, wenn du nicht spielst. Es wird nämlich nichts passieren, wenn du nicht spielst.
Nein, ich meine, es gab ja noch Zeiten, in denen Paris wichtig war, ne, und häufiger als heute. Und Paris hat oft auf die A-Punkt-Punkt-Karte ja gezogen im großen Kalender, ne, weil es oft um gar nichts mehr ging und die Leute sowieso müde waren und dann eben London beziehungsweise jetzt Turin vor Augen hatten und nicht hinkamen mit den abenteuerlichsten Entschuldigungen. Also ich meine, gut, du weißt genau, wie es ist. Du findest immer irgendeinen Arzt, der dir attestiert und ihm, sorry, wir reden jetzt schon wieder von der Lungenentzündung oder was auch immer, der Arzt hätte das schon am Eingang bereitgehalten. Hier, es wäre gerne, gebe ich Ihnen das. Also das ist ja Quatsch. Weil Jannik Sinner natürlich. Im ersten Moment, als diese Absage kam, habe ich natürlich gedacht, oh Gott, jetzt ist der will irgendwie von der Bildfläche verschwinden, kommt da jetzt irgendwas. Aber das wird wahrscheinlich noch auf sich warten lassen. Ich schätze mal, dass das nach der Saison irgendwie zu einem Urteil oder so kommen wird. Natürlich will ich aber auch nicht ganz hier das so dahin erklären, ohne zu sagen, dass mir natürlich trotz allem missfällt, dass diese sechs Spieler, die teilweise ständig Klagen im Mund führen, dass sie überspielt sind und zu strapaziert sind und dies und das haben und dann eben nach Riyadh fahren und diesen Showcup spielen. Das ist wahrscheinlich schon behandelt worden hier, aber gut, Jannik Sinner ist jetzt natürlich mit dem Heimspiel Turin vor Augen, ist er völlig logisch. Und was hätte er in Paris jetzt gewinnen können oder so. Ne? Also nein, und man muss ja festhalten, eben auch nochmal in der Causa Sinner, seit dieser Veröffentlichung, oder naja, genauer gesagt, eigentlich seitdem er das selber weiß und diese ersten Urteile erging und dann er wieder gleich freigesprochen worden ist, hat er trotzdem eine Wahnsinnsbilanz hingelegt. Ja,
eine Niederlage.
Das ist so, das ist ja, ich meine, es gibt schon Spieler, die da etwas sensibler drauf reagieren und durchaus auch hätten einbrechen können. Also diese Bilanz, ich will da gar nicht rein psychologisieren, sagt mir aber, dass er irgendwie in seinem tiefsten Innern einfach natürlich völlig von seiner Unschuld oder so überzeugt ist und ihn das nicht anficht. Also nicht jetzt irgendwie, dass er sagt, ach, ich habe jetzt wirklich Scheiße gebaut und was weiß ich nicht und das wird jetzt irgendwie gecovert und dies und das. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Ne? Wie gesagt, trotzdem, also Leichtsinn und so weiter oder Leichtfertigkeit schützt eben doch trotzdem vor Strafen nicht. Das ist das andere. Aber also wie gesagt, super Bilanz und er wird auch in Turin the man to beat sein, ganz klar.
Ja, letztes Jahr hat er Djokovic leben lassen in der Vorrunde, weil er gegen Rune eben gewonnen hat, was ja für ihn spricht, für seinen Ethos als Sportler. Aber dann, das war an einem Freitag, glaube ich, und ich habe an diesem Freitag dann auch getweetet, dass sich Djokovic fürchterlich dafür rächen wird am Sonntag, so war es dann auch im Finale.
6-3, glaube ich.
Ja, es war wie immer, wenn's, also zumindest war bis zum letzten Jahr. Wenn Djokovic etwas gewinnen möchte, dann gewinnt er das auch. Ja. Im Zweifelsfall in diesem Jahr wird es jetzt so sein, weil ja keiner scheint nach Turin fahren möchte. Rublev, habe ich gerade gelesen, sucht um eine Wildcard für Metz an in der kommenden Woche, weil er Angst hat, dass ihn Demenor oder Dimitrov oder beide jetzt in dieser Woche wieder überholen. Ruud verliert in der ersten Runde oder vielmehr in der zweiten Runde seinem ersten Match gegen Jordan Thompson. Aber das große Fragezeichen ist Jörg Novak Djokovic, der in Paris nicht gespielt hat, der ja schon angedeutet hat, naja, vielleicht spielt er in diesem Jahr gar nicht mehr. Erwartest du ihn auf der tatsächlichen Nennliste für Turin?
Boah, das ist eine Million-Dollar-Frage. Also ich würde jetzt so rein gefühlsmäßig sagen, nein. Also ich glaube schon, dass er natürlich diese Saison jetzt, ja, 37 ist er jetzt, dass er es natürlich spürt. Das ist ja klar. Und er hat eben natürlich für dieses Ziel Olympia so in diesen vollen Kalender und nochmal so richtig reingeklotzt und eben es dann ja auch gewonnen. Und da muss man dann eben auch wahrscheinlich festhalten, hat das einen, naja, Sättigungseffekt der doch etwas größeren Sorte jetzt eben als Konsequenz und ja, wie geht's denn weiter, ne? Also ja, ich weiß es nicht. Also ich stelle mir die nächste Saison eigentlich schon so eine als eine Saison vor, die wo er, klar, weiß ich, er hat ja gesagt, er will dann irgendwie noch mit 40 oder was spielen, aber diese nächste Saison wird, glaube ich, für ihn schon definierend sein. Ist er da noch in Reichweite der großen Titel oder nehmen ihm die anderen das so weg, wie sie es in diesem Jahr auch getan haben? Da ist da jetzt irgendwie nicht mehr Olympia als Kompensationsding dabei. Ich muss jetzt ehrlich gesagt einen Moment überlegen. Also Djokovic und die Serben beim Davis Cup?
Nein, die sind nicht dabei. Die sind noch nicht dabei.
Ich habe gerade selbst nochmal überlegen müssen. Nein, insofern, ATP-Finals, ist das jetzt so ein Reiz, wo du jetzt auch weißt, dass natürlich so ein Sinner damit maximalen Power nochmal angehen wird und Alcaraz und was weiß ich nicht. Tja.
Na, es ist schwierig, weil.
Ja, er wird jetzt einen Zehner draufsetzen, dass er nicht hinfährt oder auch, obwohl, wie oft hat er uns da Lügen gestraft? Am Ende gewinnt er das Ding nochmal. Ich sehe jetzt eigentlich wirklich ganz konservativ Sinner und Alcaraz ganz, ganz weit vorne, auch bei den ATP-Finals und wer da noch ins Halbfinale stößt, Serif sehe ich da nicht.
Das ist schwierig, weil es ist ja keiner gut in Form. Medvedev verliert jetzt wieder erste Runde oder sein erstes Match Paris-Bercy. Taylor Fritz meinetwegen spielt eine gute Saison, den unterschätzt man, glaube ich, immer so ein bisschen, aber.
Er ist ehrgeizig, der will dieses Ding, die bei diesen Turnieren gut spielen und das glaube ich ja, der ist sicherlich ein Kandidat. aber dann hört es auch schon auf, ne?
Ja, also es ist, und dann Alcaraz in der Halle hat bis jetzt auch noch kein Turnier gewonnen, dürfen wir nicht vergessen. Also es ist eine ganz schwierige Gemengelage, also der einzige Grund, aber ich glaube, so denkt er gar nicht mehr. Ich meine, Djokovic, wenn er jetzt nicht spielt in Turin, er hat im letzten Jahr 1500 Punkte dort gewonnen, die ihm das ganze Jahr schon geholfen haben, oder waren es 1200, waren es, glaube ich. Und wenn er jetzt natürlich in Australien kommt und dort als Nummer 8 startet oder als Nummer noch schlechter als 9, ja, und dann vielleicht im Achtelfinale schon sind, und also das ist halt, aber ich...
Das ist absolut natürlich die Überlegung, ja. Das stimmt, du hast recht.
Aber ob er sich dafür jetzt nochmal quält nach Turin, das werden wir sehen. Lass uns, Jörg, mit einem Feingeist aufhören, der gestern sein letztes Spiel in Paris-Bercy gespielt hat, ja. Richard Gasquet. Nämlich, er wird noch ein paar Turniere anhängen, hauptsächlich in Frankreich, im Frühjahr Roland Garros 2025 soll dann Schluss sein. Ist das der Thomas Berdych der Franzosen? Wobei, die haben ja auch Gaël Monfils, der und Jean-Philippe Tsonga. Ist das auch ein komplett Geschädigter der großen drei beziehungsweise vier mit Andy Murray? Oder hat bei Richard Gasquet schon ein bisschen mehr gefehlt als bei jemandem, meinetwegen wie Berdych, der ja immerhin mal im Wimbledon-Finale war?
Naja, es gibt ja verschiedene sogenannte, würde ich jetzt mal sagen, Drucksituationen, mit denen Spieler aus verschiedensten Ländern klarkommen müssen. Das ist immer jetzt, müssen wir jetzt nicht lange überlegen. Andy Murray, ne, ständig mit dem über im Schwert, das Damoklesschwert, das endlich Wimbledon gewinnen müssen und so weiter. Frankreich natürlich auch seit 83 auf der Suche nach Grand Slam Sieger irgendwie, ne, und Richard Gasquet mit 9 oder war, ich meine, wie oft habe ich es geschrieben, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, mit 9 oder 10 war er schon auf der Titelseite da von L'Equipe oder ne, oder Tennismagazin da, und ich meine, das sind schon natürlich Schwierigkeiten. Und wie viele Franzosen haben wir denn erlebt über die ganzen Jahre? Es gibt noch andere. Also Richard Gasquet war natürlich auf der Höhe seiner Künste ein absoluter Ästhet und schon hinter Federer von der Eleganz her in den Jahren ganz weit vorne, ne? Also aber ja, ich weiß nicht, was da immer gefehlt hat, ne? Man hat manchmal natürlich den Eindruck gehabt, dass da irgendwie also auch ein so eine ach, Depression ist ein zu hartes Wort, aber das ist ja häufig eben.
Er hat nicht dran geglaubt, so in den, finde ich, an den.
Nicht an sich geglaubt, so wie Selbstzweifel und so weiter, ne, und was man da so alles mit sich rumschleppt, und wir haben ja kürzlich gehört, was Gregor Dimitrov zu dieser Thematik, vieles, das muss man eben auch noch sagen, vieles bleibt uns ja zum Glück eben auch verborgen, ne, also diese Kämpfe, die Spieler da mit sich austragen, aus diesen bekannten Drucksituationen, und letzten Endes haben wir das bei Zverev ja auch mal gespürt, jetzt in New York, nach diese eine gewisse Offenheit, ne, diesem Grand Slam Sieg nachrennen zu müssen. Aber um auf Gasquet zurückzukommen, trotzdem war natürlich, es war erfreulich, dass es dann nochmal in Wimbledon ins Halbfinale geschafft hatte, und eine natürlich trotzdem unvollendete Karriere, die vom Können, wie man natürlich bei so vielen anderen konstatieren muss, vom Können her natürlich absolut zum Grand Slam Sieg gereicht hätte, ne? Aber er ist ja mit Frankreich Davis Cup Sieger geworden. Es ist also Monfils, Gasquet, meine Güte, was für Spieler in ihren großartigen Momenten, also boah, möchte ich nicht missen.
Naja, auf keinen Fall. Ich damals habe ich allerdings gelitten, weil ich habe so ein Gespür gehabt, weil du erwähnst, Gasquet im Halbfinale von Wimbledon hat er im Viertelfinale Stan Wawrinka geschlagen, und ich dachte, dass das Turnier sein könnte. Stan hat ja nie gerne auf Rasen gespielt, aber in dem Jahr habe ich es gespürt für ihn. Und dann hat er, glaube ich, in 5 Sätzen gegen Gasquet verloren. Gasquet dann im Halbfinale gegen Djokovic verloren. Und jetzt, Jörg, abschließend, das Turnier in Basel liegt dir ja besonders auch am Herzen, beziehungsweise du warst dort schon öfters, ich war noch nie in Basel. Da hat jetzt ein anderer Franzose gewonnen, der irgendwie wie a blast from the past ist irgendwie. Nämlich jemand, der zwar keine Rückhand spielen kann, aber mit 328 km/h servieren. Ich bin nicht überzeugt von seinem Tennis, aber er hat jetzt 80, wir sprechen von Giovanni Mpecci Perica, der heute.
Was für ein Name.
Jörg und ich nehmen Mittwoch auf, der spielt jetzt dann gleich in Paris-Bercy, aber der hat die letzten 80 Aufschlagspiele kein Break zugelassen. Ich weiß es nicht, Jörg, ob mir dieses Tennis gefällt, aber ich finde es gut, dass es halt auch wieder sowas gibt. Und ein bisschen besser Tennis spielen als Riley Opelka kann er aus meiner Sicht.
Finde ich, kann ich uneingeschränkt zustimmen. Also ich meine, solche Spieler, die gab's ja eigentlich immer, aber das, ich meine, Arlovic und John Isner und kann man da durchaus in dieser Reihe nennen, ne? Mal ganz abgesehen eben von den Kameraden aus den 90er Jahren und so, aber ich meine, wir reden jetzt noch über ganz andere Geschwindigkeiten. Also es ist verrückt. Ich meine, ich war ja in Frankfurt bei diesem UTS-Showdown dabei, habe ein bisschen und habe da auch mal unten am Spielfeldrand wirklich aus allernächster Nähe gesehen, wie Ben Shelton aus ihm Spaß gemacht hat. Der weiß gar nicht, mit wem es war, aber da ging es darum, er glaubt sogar mal Guy Monfils, wer kann härter aufschlagen? Und da habe ich mich ehrlich gefragt, wie kann jemals ein Mensch auf der anderen Seite diese Bälle retournieren? Die beiden konnten es wechselseitig, aber klar, unser Freund Giovanni, brutal. Also es ist monströs, ehrlich gesagt. Also wenn du natürlich dann wieder denkst, was andere Spieler mit einer anderen Physis oder so, in einem Körperbau, Größe und so weiter, Athletik, wie die sich anstrengen müssen, um einen Punkt zu gewinnen. Unser Freund, im Idealfall, wie gesagt, gewinnt er halt jedes seiner Aufschlagspiele, hat hier und da eine Chance, einen Break zu machen und es macht das Leben einfacher.
Ja, hat genau eine Breakchance gehabt gegen Francis Tiafoe in Paris-Bercy, erste Runde, die hat er genutzt und hat dann das Match gewonnen. Tja, jetzt haben wir nicht über Philipp Kohlschreiber und Justin Engel gesprochen. Ja doch, sag noch ein Wort dazu. Also ja. Kohli wird Justin Engel betreuen. Sagt jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass er vom Tempo her schon mit Sinner und Alcaraz mitspielen kann. Da wage ich leichte Zweifel anzumelden. Ich glaube, du hast Justin Engel auch gesehen beim UTS in Frankfurt. Wie ist dein Eindruck, Jörg?
Ah, er ist noch ganz, ganz jung, ganz unbedarft, noch wirklich echt am Anfang, aber er hat zumindest etwas, was man bei vielen anderen jüngeren Spielern, deutschen Spielern in den letzten Jahren und so, also ja, vielleicht jetzt in beiden Jahrzehnten, er hat ein gesundes Selbstvertrauen. Okay. Er traut sich was zu, er weiß, was er will, also er ist nicht ist sich nicht so schade, also bestimmte Sachen auch für sich sozusagen zu reklamieren und zu denken, dass das kann ich schaffen und so, ne? Ohne dabei jetzt wirklich in irgendeiner Art und Weise überheblich zu werden. Also ja, ich finde, das ist eine ganz gute Kombo, ne? Mit Kohli, der da, glaube ich, auch so ein bisschen diese Verantwortung leben wird, dem Spieler gegenüber, ne? Ich meine, weiß selber, wie er in jüngeren Tagen war, schon so ein bisschen manchmal lodrihaft und nassforsch und so weiter und hin und her. Aber das liegt lange zurück. Ich glaube, dass er da ganz guter Mentor eben auch sein wird. Hat alles erlebt. Ne? Jemanden wie Kohlschreiber an seiner Seite zu haben, macht ja vieles Dinge einfacher. Ne? Du kannst dich mit anderen Trainern verständigen, kommst eher mal Sparringspartner zum Zuge und so weiter und so fort. Also, das ist okay. Aber, wie gesagt, erinnern wir uns mal 5-6 Jahre zurück. Da haben wir natürlich eine ähnliche Situation gehabt mit Rudi Mollecker und Nicola Kuhn. Und jetzt haben wir eben Justin Engel und wir haben natürlich auch, sagen wir jetzt kommen wir zum nächsten schwierigen Namen, Diego Palmeira de Duro,
ja, so ähnlich, ja, glaube ich. Ja, so ähnlich, ja.
Und der dritte ist Max Schönhaus, glaube ich.
Ja, ja. Max Schönhaus habe ich gesehen bei den Juniorenturnieren letztens. Boah, das wird zart.
Gut, ja. Gut. Nee, aber wie gesagt, das ist jetzt auch gar nicht, ist auch gar nicht zwingend nötig. Wir haben ja über Justin Engel gesprochen und ja, also wie gesagt, die kritische Zeit, das weißt du selber gut genug, die kommt jetzt. Die kommt jetzt, 17, 18, 19, 20. Wie schnell finde ich mich wirklich bei den erstmal etwas größeren, dann großen und dann den richtig großen zurecht. Das ist, da haben wir oft erlebt, dass diese Transformation für manche Spieler aus verschiedensten Gründen, Umfeld und her, die eigenen Probleme und so weiter, ja, körperlich, ne, ist der Körper dem Ganzen auf einer ganz anderen Ebene gewachsen. Also da warten viele Herausforderungen. Insofern will ich da gar nicht so viele mit Erwartungen den überfrachten. Ich sage nur, für mich hat einen angenehmen Eindruck gemacht im Gespräch und so weiter und auch so im Umgang mit den Journalisten, die da waren. Ja, und ich hoffe nur, dass eben, wie gesagt, das Umfeld in der Base, wie gesagt, man muss da natürlich immer eben auch aufpassen. Auch da muss ich es dir nicht sagen, da darf man ihm natürlich nicht zu sehr den roten Teppich oder so weiter ausrollen und man hat da jetzt sozusagen wieder ein Juwel, ne? Er muss weiter gefordert und gefördert werden, ganz simpel. Und wie gesagt, die Konstellation mit Kohli gefällt mir eigentlich ganz gut.
Schade, ich hoffe, dass er trotzdem Experte bei Sky bleibt, denn das ist die reine Freude, wenn Kohli da als Tor-Kommentator dabei sitzt. Das wäre schön. Jörg, ich danke dir herzlich. Das war's, die Big Show 685, Sportradio 360. Am nächsten Donnerstag gibt die nächste Big Show davor schon ein, zwei Dailies.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!